Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Moin Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge Locker Room. Wir sind wieder zu viert, wie letzte Woche auch. Erstmal herzlich willkommen, Detti. Schön, dass du da bist.
Hallo, guten Abend. Einen wunderschönen guten Tag.
Und dann haben wir direkt zwei Gäste heute. Chris ist leider aktuell noch, spielt noch Konzert, ist noch mit Zoe Wies unterwegs. Vielleicht besucht er uns nachher noch. Gucken wir mal. Erstmal herzlich willkommen, Tiziana. Schön, dass du da bist.
Hi, ja, vielen Dank für die Einladung.
Kannst du einmal ganz kurz erzählen, was hast du alles im Football schon gemacht? Ich habe das Gefühl, du bist unglaublich aktiv auf Twitter. Du hast selbst einen YouTube-Kanal, noch einen Podcast, da kommen wir gleich nochmal zu. Was hat dich zum Football geführt?
Ja, gerne. Ich verfolge Football jetzt echt schon eine Weile tatsächlich. Es geht dann doch immer schneller, als man denkt. Es sind jetzt einige Jahre. Ich bin Broncos-Fan, einer der wenigen in Deutschland. Familiär bedingt tatsächlich, also meine Tante lebt in Denver und mein Cousin und ich war tatsächlich auch selber schon da. Habe aber leider noch nie ein Spiel im Mile High gesehen. Das steht ganz oben auf meiner Liste. Vielleicht der nächste Saison. Genau, und bin sehr aktiv, wie du schon gesagt hast, auf Twitter, aber auch auf YouTube. Und freue mich da sehr auch im Austausch mit anderen zu sein. Und habe mit Anna eben auch den Podcast zusammen. Wirst du ja gleich noch was dazu sagen, schätze ich.
Ganz genau. Hast du dich denn gefreut über Russell Wilson oder wie hast du den Wechsel wahrgenommen?
Ja, total. Wir haben das auch wie in so einer Therapiesitzung zusammen aufgearbeitet, weil Anna ist ja Seahawks-Fan. Das war natürlich, hat es mir auch ein bisschen leid für sie getan, aber ich glaube, wenn es irgendein Team also ihn bekommt, dann hat sie es uns noch am meisten gegönnt, behaupte ich jetzt einfach mal, oder mir am meisten gegönnt. Und ich bin jetzt super, super hyped einfach auf die neue Saison.
Sehr, sehr schön, genau. Anna, dein Name ist auch schon gefallen. Du bist der Partner von Tiziana im Podcast. Bist selbst, glaube ich, auch als Football-Fan schon aktiv. Wie bist du zum American Football gekommen?
Ja, das war tatsächlich durch die Schule, weil bei uns ist es so aufgeteilt, man kriegt irgendwann in der siebten Klasse, ist Amerika so das große Thema, unter anderem in Erdkunde, aber auch im Englischunterricht. Und dann mussten wir Referate halten und über Sportarten. Und ich habe mir dann Football ausgesucht und da dann auch die Seahawks. Und das ist irgendwie geblieben. Und dann war es dann immer so, sich heimlich runterschleichen ins Wohnzimmer von den Eltern, um dann den Super Bowl anzuschauen und dann irgendwann immer mehr angeschaut, bis dann jetzt so vor ja, 4 Jahren jetzt fast schon, wirklich dann auch mit Game Pass gekauft und mehr angeschaut, auf Twitter dann aktiv geworden und dann ja vor jetzt mittlerweile mehr als einem Jahr dann auch den Podcast mit Tiziana. Genau.
Sehr, sehr schön. Dir geht's gerade nicht so gut wahrscheinlich mit den Seahawks und der allgemeinen Situation. Leidest du sehr oder freust du dich auf neues Team, neuen Quarterback und viel Veränderung?
Ja, teils, teils. Also der Tag, als dann die News rauskam, war wirklich so, da seid ihr auch direkt live gegangen, da bin ich dann so am Telefon gehangen und mein Partner ist irgendwann heimgekommen vom Fußballtraining und ich habe ihn nur so angeschaut. Russell Wilson ist nicht mehr bei den Seahawks und war so ein komplett anderes Thema, war gar nicht mehr. Das war schon total komisch. Jetzt bin ich aber wirklich so, dass ich sage, ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich habe ein bisschen Angst, was die Hawks mit ihrem neunten Pick machen oder mit dem Pick am neunten Platz. Da habe ich so ein bisschen Bedenken, was sie damit anstellen. Mal gucken. Aber ja, es schwankt auch so ein bisschen Aufbruchstimmung mit.
Genau. Kannst du verstehen, oder Detti?
Ja, die Angst des neunten Picks, die teile ich natürlich aus Erfahrung, aus leidvoller. Aber eigentlich müsste man sagen, solange es kein O-Liner wird, ist alles gut. wobei es schon wirklich schon lang her, also ich glaube, Russell Okung müsste das gewesen sein, der letzte wirklich hohe Draft-Pick für die O-Line bei den Seahawks war. Und, sollte es ein O-Liner werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er kein schlechter sein wird. Mir persönlich würde Sauce Gardner sehr gut gefallen. Oder sagen wir mal generell ein Cornerback. Ich weiß nicht, ob Gardner noch da ist an 9. Zum Thema Quarterback habe ich mich ja schon geäußert. Ich gehe immer noch von Baker Mayfield aus. Aber wir werden es erleben. Jetzt ist momentan ist Ruhe. überrascht mich auch nicht, dass Ruhe ist. Aber ich glaube, so um den Draft rum könnte da noch was passieren. Ich glaube, die Seahawks wollen sich halt auch nicht in die Karten schauen lassen.
Um jetzt ohne so tief in die Draft-Diskussion anzugehen, du glaubst, dass Sauce Gardner schon an 9 runtergeht. Ich habe den jetzt gerade ab 20 gesehen und teilweise Chiefs-Fans gesehen, die gehofft haben, dass er dann noch da ist und sie ihre beiden Picks holen, rausgehauen können, um eine Chance zu haben, den irgendwo bei 15, 16, 17 zu kriegen.
Nee, ich habe, also dass er der erste Cornerback gepickt wird, das habe ich jetzt schon oft gelesen, und dass er auch in den Top 10 geht, habe ich auch schon in einigen Mockdrafts gesehen. Aber ich bin ja gerade, was die Draft Preparation betrifft, da immer relativ zurückhaltend. Ich schaue mir das dann an, wenn die Leute dann bei den Teams sind und spekuliere nicht zu sehr vorher schon.
Vielleicht ein ganz kurzer Programmhinweis. Übernächsten Montag am 25.04. werden wir mit der Live-Drafterei live gehen. 4 Teams am Montag. Detti, da haben wir beide die Ehre und dürfen für die Live-Drafterei die Teams auswählen. Also welches der Teams dann welche Franchises bekommt, welche Picks bekommt. Das wird, glaube ich, auch ganz witzig.
Das wird top. Ich werde mich bemühen. Ich bin jetzt schon nervös.
Genau. Bevor wir bei euch zu eurem Podcast kommen, würden wir einmal 2 von unseren 3 Kategorien, die wir vorher nochmal haben. Ich würde gerne anfangen mit Dead Man Walking und ich hoffe, ich treffe den richtigen Sound.
Ich hoffe so.
Dead Man Walking.
Anna Tizi, erstmal eure Einschätzung. Das ist schon starkes Jingle, oder?
Also. Der ist richtig gut, vor allem da unser Podcast noch ganz ohne Jingle ist, beziehungsweise nur der Anfangsjingle, ist schon ein bisschen neidisch.
Ja, da kann vielleicht Chris helfen, der ja vielleicht nachher noch dazukommt. Da stellen wir Connections.
Head of Music der Footballerei.
Ja, genau.
Sehr cool.
So das klingt ein bisschen so wie auf LSD, finde ich.
Ja. Ja.
Also mich hat so ein Materia, also beziehungsweise die Masimoto-Variante von Materia erinnert.
Natürlich.
Ja, stimmt.
Und ich habe im letzten Podcast, das führte dann zu Verwirrungen auf Twitter, ich habe Masimoto gegrüßt und habe dann ohne Kontext gesagt, scheiß Ossis, und habe das nicht weiter erklärt. Und dann dachte tatsächlich jemand, ich hätte da jemanden beleidigt. Das stimmt natürlich nicht. Es bezog sich auf die aktuelle Single von Materia, die diesen Namen trägt und zeitgleich mit Scheiße Wessis von den Toten Hosen released worden ist, kurz vor unserem Podcast. Das ist der Hintergrund. Und dann muss ich noch einen Shoutout geben an David Portmann auf Insta aus der Schweiz. Der hat mich nämlich darauf hingewiesen bei meinem letzten Filmtipp bei Sideways. Ich hoffe, einige von euch haben sich das mittlerweile zu Gemüte geführt. Ein Film, den ich sehr, sehr liebe. Und da geht es um Wein und um die kalifornischen Weinberge. Und dann habe ich tatsächlich behauptet, dass es in Kalifornien ja kein Primitivo gibt. Das stimmt natürlich so nicht. Der heißt nur anders. Das hat mir David geschrieben. Das ist der Zinfandel oder Zinvandel, sagt man, glaube ich. Und das ist die gleiche Rebsorte. Und die gibt es in Kroatien auch nochmal. Da heißt der auch nochmal anders. Aber fragt mich nicht, wie. Das nur fürs Protokoll. Gut. Kleiner Einstieg zu meinem Filmtipp heute. Ich würde gern über, leider wieder keine Komödie, über Still Alice sprechen aus dem Jahr 2014. Tizi, Anna, habt ihr den gesehen?
Ja, ich habe den gesehen.
Ich nicht.
Noch nicht, okay. Also Julianne Moore, eine der besten Schauspielleistungen, die ich jemals gesehen habe, glaube ich, hat auch verdientermaßen den Oscar als beste Hauptdarstellerin 2015 bekommen, spielt in dem Film eine Linguistikdozentin an der Columbia University New York. Ihr Mann ist Arzt. Es geht um das Thema Alzheimer. Es geht speziell um das Thema Early Onset Alzheimer, also familiärer bzw. vererbter Alzheimer. Das sind nur ein paar Prozent an den Alzheimer Erkrankungen, die so früh auftreten. Also Julianne Moore ist in dem Film 50, steht voll im Leben, ist sehr erfolgreich, hat eine tolle Familie, 3 Kinder, einen erfolgreichen Mann und so weiter. Also es ist eine Ehe, die funktioniert und wird dann von dieser Diagnose getroffen. Und der Film ist wichtig, finde ich, weil ich glaube, es gibt wenige, die nicht mit dem Thema Demenz oder Alzheimer in der eigenen Familie irgendwann mal zu tun haben oder bereits zu tun hatten. Das ist einfach eine Erkrankung unserer Zeit. Und es geht vor allen Dingen auch darum zu verstehen, dass es bei der Krankheit eben nicht nur darum geht, ich habe meinen Schlüssel verloren, wo ist er denn? Sondern es geht halt vor allen Dingen darum, wer sind wir? Was macht uns aus? Die Frage nach Identität. Julianne Moore hat in einem Interview nach dem Film mal gesagt, we are a collection of experience, emotion and intellect. Und wenn das alles wegfällt, sozusagen zu einem großen Teil, und man sich an die eigenen Erfahrungen nicht mehr erinnern kann, oder wenn man seinen Intellekt verliert, wie in dem Film, auf den sie sehr stolz war, der sie ausgemacht hat, und sie auf diesem Weg begleitet wird, der beginnt mit, ich verlaufe mich beim Joggen, weiß nicht, wo ich bin, rüber mit Angstzuständen, weil du halt auch keine Orientierung zu Raum oder Zeit hast. Und sie hat dann auch nochmal gesagt, es geht dann auch darum, Alzheimer-Erkrankte wissen irgendwann nicht mehr, was sie mit Objekten anfangen sollen. Also sie sehen eine Sache vor sich und wissen nicht, was man damit tun muss. Also ob das Schnürsenkel oder Türgriffe sind, oder sie versuchen, die Toilette im eigenen Haus zu finden, finden sie nicht und bekommen das aber noch sehr stark mit, gerade in der Anfangsphase. Und diese Angst und die Verzweiflung, die man da spürt, die, finde ich, kommt in dem Film wahnsinnig gut raus. Und lebt natürlich von den Darstellern. Julianne Moore ist grandios. Kristen Stewart spielt eine der drei Kinder, die Tochter, die an der Westküste Schauspiel studiert und da so mehr oder minder erfolgreich ist, aber halt einfach ihre Leidenschaft auslebt und die dann im Laufe des Films so eine ganz enge Bindung zur Mutter bekommt. Und ohne zu spoilern, es gibt dann eine Szene zum Ende hin, wo dann die Krankheit schon relativ weit fortgeschritten ist, und die zeigt halt nochmal, um was es letztlich immer im Leben geht und was man auch, wenn man so schwer erkrankt ist, dann letztlich noch weiß und äußern kann. Wenn ihr die Szene dann seht, dann wisst ihr, was ich meine. Und sie sagt halt Dinge wie, ich wünschte, ich hätte Krebs, dann müsste ich mich nicht so schämen. Oder sie sagt in so einer Rede, die sie hält vor so einer Alzheimer-Versammlung oder von so einer Association, I'm not suffering, I'm struggling. Also es geht um diesen Kampf, den die Erkrankten haben und jeden Tag haben, der immer schlimmer wird. Und es geht nicht darum, sich der Krankheit zu ergeben. Es geht mehr darum, damit zu leben und überhaupt zu verstehen, was mit einem passiert. Also ganz, ganz toller Film, finde ich. Alec Baldwin spielt ihren Ehemann. Der spielt ihn auch grandios, weil deutlich wird, dass er absolut zu seiner Frau steht, das mit ihr versucht durchzustehen, aber irgendwann dann auch nicht mehr kann. Und so die Frage, wann verliert man als Angehöriger auch ein bisschen die Hoffnung? Und ich finde, auch das wird gut dargestellt in dem Film, dass es eben nicht so einfach ist, sozusagen. Entweder du stehst zu deiner Frau oder zu deinem Partner oder nicht. Es gibt eine Grauzone, und so wie das Leben halt so ist. Es ist immer grau, es ist nie schwarz oder weiß. Gut. Vielleicht noch ein weiterer Tipp zu der Thematik. The Father mit Anthony Hopkins. Den kann ich auch sehr empfehlen. Den gibt es bei Sky, glaube ich, momentan zu sehen. Auch das ein grandioser Film mit einer tollen letzten Szene. Und allein für die hat er seinen Oscar auch verdient, den er letztes Jahr, glaube ich, bekommen hat. Gut. Das war's. Vielleicht nächste Woche beim nächsten Mal eine Komödie, aber ich möchte, dass die Leute diesen Film sehen. So.
Aber vielleicht euer Feedback, wenn ihr den Film schon gesehen habt, wie fandet ihr ihn?
Ich fand ihn auch sehr, sehr bewegend. Auch gerade so diese Frage, weil sie ja mit 50 noch recht jung ist. Ich finde, damit beschäftigt man sich eigentlich kaum, dass auch jüngere Leute Alzheimer bekommen können und was das dann eben auch bedeutet, weil du, wie du schon gesagt hast, ja so ein bisschen deinen eigenen Verfall dann auch mitbekommst. Bei älteren Leuten ist es ja teilweise so, dass die dann eh auch gesundheitlich schon angeschlagen sind, oder Altersdemenz ist natürlich eh nochmal ein anderes Thema, aber auch gerade so als Kind dann auch zu akzeptieren, dass deine Mutter oder dein Vater in so einem noch jungen Alter, wo du vielleicht auch erhofft hast, dass die noch aktive Großeltern sind oder so, dass man das dann eben so mitbekommt, ist, glaube ich, echt sehr, sehr schwierig. Und ich fand auch sehr gute Schauspieler, auch irgendwie mit Würde erzählt, das ganze Thema, gar nicht so amerikanisch, fand ich. Also super Film, ja, kann ich echt mitgehen. Ja.
Ja, ich habe noch eine Bitte, Daniel. Die Kategorie, die wir diese Woche ja nicht haben, da Chris, oder vielleicht kommen
die
sie
machen
noch.
Die machen wir am Ende.
es gibt der Song im Abspann sozusagen, der heißt If I Had a Boat. Das ist, glaube ich, ursprünglich ein Country-Song, der im Film auch mal vorkommt zwischendrin. Aber die Version von Karen Elson, die würde ich sehr empfehlen, bitte auf Spotify die hinzuzufügen. Das wäre sehr schön. Wenn Chris was dagegen hat, dann nehmen wir sie wieder runter. Aber das ist so endet
langsam. Jetzt bin ich auch bereit, sie hinzuzufügen, wenn du es mir nochmal sagst.
Ja, genau. If I Had a Boat von Karen Elson. Das, vielleicht wird dir da der Soundtrack von Still Alice angezeigt. Das kann gut sein.
Ist auf der Locker Room Sounds Playlist. Und mehr kommt dann bestimmt nachher noch von Chris.
Top.
Sehr schön. Dann war das heute deutlich kürzer als sonst. Ich bin stolz auf dich, Daddy. Letztes Mal hast du, glaube ich, das Doppelte gebraucht, aber machen wir weiter.
War zu Recht.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Suit Up, eure Lieblingskategorie, präsentiert von Daniel.
Das war der liebe Jonas Pimpf, der glücklicherweise eingesprochen hat, weil Chris es nicht hinbekommen hat. Ich möchte gerne über die Broncos reden und über die schönsten Broncos-Trikots. Ich weiß nicht, ob du einen Favoriten hast, Tiziana. Ich habe einen Spieler, eine Nummer, ein Trikot aus einer bestimmten Zeit, wo ich sage, das ist das schönste Broncos-Trikot aller Zeiten. Hast du selbst auch eins?
Ich mag tatsächlich am liebsten diese Vintage-Trikots, die es ja manchmal als Neuauflage gibt oder halt einfach so aus den 90ern die echten Vintage-Trikots sozusagen. Die finde ich tatsächlich.
Ich habe eins aus den 90ern noch genommen. Teile ich gerade einmal mit euch. Wenn ihr bei euch in den Channel guckt, dann seht ihr es. John Elway natürlich. Also ich glaube, am Ende ist das der Spieler, wenn man die Franchise kennt. Es gab davor immer, und da hat er viel, viel länger mitgespielt, die Orangenen, die so einen ganz kleinen Kreis nur um den Ärmel herum haben. Ich mag die mit dem deutlich mehr Blau sehr viel lieber. Das ist 1994. Das ist die Mitchell & Ness Variante. Die seht ihr dann auch bei Social Media. Ich finde, das ist am Ende das schönste Trikot. Hat ja dann auch die Super Bowls eher in Weiß gespielt. Das finde ich nicht ganz so hübsch, aber ich glaube, dieses Orange, ja. Das steht für mich irgendwie für die Broncos. Und dann einfach echt noch richtig, richtig schöne Trikots, die sehr viel schlichter sind als die aktuellen. Ich finde diesen blauen Strich, den sie jetzt so an der Seite runter haben, ich weiß nicht, wieso sie den darauf tun. Also der macht für mich so ein bisschen das Trikot kaputt.
Ja, tatsächlich sehr schönes Trikot und ich habe auch noch original Merch aus den 90ern von meiner Tante eben, aber leider alles Baby- bzw. Kindersachen, die sie uns damals mitgebracht hat, aber ich halte die in Ehren und hoffe, dass ich die irgendwann mal meinen Kindern vererben kann und die gehen in die gleiche Richtung, also wirklich super schön.
Sehr cool. Bist du damit happy, Daddy, oder hättest du ein anderes Trikot gehabt?
Ich habe viele Broncos-Trikots gesehen 2014 beim Super Bowl, vor allen Dingen auf der Hinfahrt im Bus von Manhattan nach New Jersey. Und da waren die Broncos-Fans sehr zuversichtlich, was ich verstehen konnte. Das war ja damals die beste Offense der Liga aller Zeiten mit Peyton Manning. Und da habe ich viele Broncos-Trikots auf einen Haufen gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, welches mir da am besten gefallen hat.
Also die beste Offense der Liga wäre für mich die Patriots 2008, aber das ist eine andere Diskussion.
Peyton Manning hat einige Rekorde aufgestellt, oder Tizi? Ich glaube, das war so.
Ja, und man muss natürlich sagen, die beste Defense halt auch immer bei uns.
Ja, das war damals eben die Legion of Boom und da war dann die große Frage, beste Offense ever gegen eine der besten Defenses ever und dann hat relativ deutlich die Defense gewonnen. Aber dass es so deutlich war, hat mich auch überrascht, das muss ich natürlich schon dazu sagen. Und ein Jahr später haben die Broncos dann ja den Super Bowl gewonnen. Also
eben.
Alles gut.
Haben wir alles verkraftet.
Genau, sehr schön. Würde ich rüberkommen auf euren Podcast, Women Coverage. Ich finde das sehr speziell und ich finde, dass die Themen, die ihr da insgesamt behandelt, einfach schon nochmal was anderes als überall anders. Wir haben auch manchmal, und ich glaube, wir haben auch einen anderen Ton als andere Podcasts, wenn es um die ganzen Themen von sexualisierter Gewalt geht, wenn es um Drogenmissbrauch geht und so weiter. Ja, nehmt ihr euch aber doch speziell heraus, während ich das Gefühl habe, dass die meisten anderen Podcasts so versuchen, drumherum zu gehen und sagen, NFL, geil, aber eigentlich wollen wir über diese kritischen Themen gar nicht sprechen. Wieso macht ihr das anders? Was ist euer Anspruch mit Women Coverage?
Tiziana, magst du?
Ach so, gerne du. Erzähl du gerne.
Ich glaube, das war bei uns relativ schnell klar, dass wir in die Richtung gehen wollten, weil es gibt, und das muss man sich einfach eingestehen, andere Leute, die da viel mehr Ahnung haben als wir, die dann Spiele analysieren können und so weiter und so fort. Und was uns aber halt gefehlt hat, war einerseits Frauen generell, die eben über die NFL sprechen, aber halt auch andererseits diese ganzen Themen, die halt sonst, wie du schon sagst, eher so totgeschwiegen werden. Und das sind halt auch Themen, die wir dann immer einerseits aufbearbeiten wollen, um eine Infoquelle zu bieten. Aber, und ich glaube, das merkt man uns auch relativ an, wir sind jetzt keine rein Infopodcast, sondern wir geben unsere Meinung dort preis, sind damit auch sehr, sehr klar. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so wichtig ist. Und klar, da eckt man manchmal auch mit an irgendwie. Ich glaube, wir kennen alle Social Media und Twitter vor allem. Aber trotzdem ist es uns einfach wichtig, dass man halt auch über solche Themen redet und vielleicht auch die deutsche Bubble vor allem da so ein bisschen hinbringt von wegen, hey, es ist nicht nur alles Happy Hippo, Sonnenschein und da mal so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, was da so alles passiert.
Ich finde, die schwierigste Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme oder die man immer so sich selbst auch fragen muss, kann ich die NFL eigentlich so mögen und so lieben, wenn ich weiß, was da alles so hinterher passiert? Habt ihr die Frage für euch mal beantwortet?
Tatsächlich haben wir die in der letzten Episode vom Podcast am Ende so ein bisschen beantwortet, weil die Frage kriegen wir natürlich auch immer so nach dem Motto, ihr spricht immer die ganzen Missstände an und trotzdem guckt ihr weiter. Könnt ihr das eigentlich mit euch so vereinbaren? Und ich persönlich kann jetzt nicht für Anna sprechen, bin zu dem Schluss gekommen, ja, ich finde, man muss kritisch mit der Liga umgehen, weil es passiert einfach viel Scheiße. und man muss nicht alles gut finden, finde ich. Aber gleichzeitig will ich zumindest mir zumuten, dass ich mir solche Sachen eben auch angucke und die dann auch mal durchdenke, mit Anna auch durchspreche im Podcast eben. Und ich finde, man kann den Sport lieben und trotzdem kritisch hinterfragen. Ich meine, das Gleiche mache ich auch beim Fußball und das sollte man, finde ich, allgemein im Leben so machen.
Ja, es ging ja, in der letzten Folge hatten wir eben über Deshaun Watson gesprochen und da war noch in der Schwebe, wie interessiert sind denn die Seahawks an ihm? Und da haben wir eben dann dieses Gedankenexperiment gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damit hätte ich tatsächlich ein großes Problem gehabt. Aber was wir, glaube ich, für uns auch sehr klar gemacht haben, ist, das Hinterfragen und Hinschauen ist das Wichtige. Und das immer wieder darüber sprechen und immer wieder sagen, hey, da gibt's Probleme, das ist für uns halt das Wichtige. Und es nicht einfach nur so hinnehmen und halt dann auch immer wieder darüber reden oder schreiben. Das ist so für mich selber das Wichtige. Und dann kann ich das auch mit mir vereinbaren, durchaus, ja.
Das Thema hatten wir bei uns im Lockerroom vor ein paar Wochen. Genau, da ging's auch um Deshaun Watson. Und übergeordnet auch um die Frage, was müsste passieren, dass man nicht mehr Fan seines Teams ist? Also was muss das Team einem antun? Welche Aktion muss da vollstreckt werden, dass man sagt, okay, dann jetzt habt ihr mich verloren. Es war eine super, super Diskussion, das ist eine schwierige Frage. Wie, ich habe es vorhin gesagt, das Leben ist grau. Ich finde, es trifft immer wieder zu. Es ist immer nicht ja, nein, sondern okay, mal sehen. Und vielleicht bin ich dann emotional einfach nicht mehr so dabei. So wäre es mir bei Deshaun Watson sicherlich auch gegangen. Und deswegen gebe ich mein Team natürlich nicht auf. Aber wie weit ich da emotional dann drin bin in dem Moment, wenn jemand Protagonist ist meines Teams und ganz wichtiger vor allem, das muss dann jeder für sich selbst beantworten. Aber ich meine, da haben wir auch das Thema, in jedem Team gibt es Spieler mit, Anführungszeichen, Dreck am Stecken. Da wirst wenig Teams finden, die diese Spieler nicht haben. Es ist dann natürlich nicht der Longsnapper, sondern der Quarterback. Und ja, dann ist es natürlich die mediale Aufmerksamkeit ungleich größer. Aber es muss einfach jeder für sich selbst wissen. Und wie Anna schon sagt, es ist halt wichtig, darüber zu sprechen und es nicht unter den Teppich zu kehren. Weil unter den Teppich gekehrt wird es in dieser NFL-Welt der weißen alten Männer ja sowieso. Also kann man als Fan durchaus kritisch sein, ja.
Ich fand deinen Satz letztes Mal, das war ja vor 4 Wochen dann etwa, extrem gut. Das würde der Erfolge mit so einem kleinen Schleier, mit so einer Art Nebel irgendwie genießen können und nicht so pur, wie es vielleicht mit einem anderen Spieler, mit dem du wirklich mitfeiern kannst, sein. Also ich glaube auch, dass das ist so, ist bei mir so ähnlich gewesen bei den Chiefs mit Tyreek Hill. tat jetzt doch weh, dass wenn er geht, von der spielerischen Klasse her. Ich wusste aber die letzten 10 Jahre nicht, ob ich jetzt ihn gut finden soll, weil er irgendwie spielerisch gut ist, oder ob man irgendwie dann schon ein schlechtes Gefühl damit hat, dass er im College nach seiner ersten Saison, ich glaube bei Oklahoma State war, dann schon ziemlich viel Blödsinn gemacht hat und seiner immer noch jetzigen Frau Gewalt gegenüber angetan hat und das irgendwie bis heute nicht so richtig hundertprozentig sauber aufgeklärt ist und es dann einen gebrochenen Arm gab und was auch immer die immer noch zusammen sind und trotzdem fühlt sich's immer doof an. Für mich war die Grenze, ich möchte von dem kein Trikot haben, ich möchte von dem keine Fanartikel haben. Freue ich mich trotzdem, wenn er einen Touchdown macht, natürlich. Also das ist dann am Ende das Team und irgendwie da. Da gibt es bestimmt auch also deutlich schlimmere Fälle in irgendeiner Form. Aber auch schon das ist schwierig. Also wo zieht man diese rote Linie? Also was ist dann noch okay und akzeptabel? Ist ein Big Ben, weil das irgendwie 2010 war, dann noch in Ordnung für einen Steelers-Fan? Und Deshaun Watson jetzt nicht mehr? Ist es jetzt in Ordnung, wo er freigesprochen ist? Ich finde das unglaublich schwer, wirklich zu sagen, wo ist diese Grenze?
Total. Und wir haben eben auch gesagt, gerade diese Big Ben Story, man vergisst einfach auch so schnell. Das ist halt das Krasse. Wie du schon sagst, auch College-Zeiten oder so, ja, natürlich sind es Jahre, liegen die zurück, aber am Ende ändert es nichts daran, dass hier jemand misshandelt wurde, körperliche Gewalt, das finde ich eigentlich verjährt ja nie. Klar kann man jetzt auch nicht sagen, die Person ist ihr restliches Leben irgendwie schuldig, aber es ist halt, es hat so ein Geschmäckle irgendwie. Und das ist halt so das, was Anna auch, glaube ich, meint, mit dem immer wieder drüber sprechen. Wir wollen halt nicht, dass die Leute vergessen. Ich glaube, da werden wir ganz häufig noch dran erinnern. Es ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen nervig, aber da sehen wir auch ein bisschen unsere Rolle darin.
Könnt ihr einmal sagen, wie das denn ankommt? Also wie ist die Reaktion auf euren Podcast in Social Media? Ist das was, ich finde immer ganz spannend von der Zuschauerschaft. Ist das dann die gleichen Leute, die auch andere Podcasts hören? Ist das schon eine spezielle Zielgruppe? Sind das deutlich mehr Frauen? Also ich kann, glaube ich, demografisch mal in die Footballerei-Welt reingucken. Da sind das 80-90% Männer, muss man leider sagen. Ich würde mich auch freuen, wenn es mehr Frauen wären. Aber es ist einfach unglaublich schwer, diese Zahlen in irgendeiner Form zu steigern im Football-Bereich. Wie sieht das bei euch aus?
Wir haben auf jeden Fall auch mehr Männer. Ich glaube, wir sind bei 70-30, die uns zuschauen oder zuhören. Was relativ spannend ist, jetzt vor allem, wenn du Social Media ansprichst, als das Ganze dann auch mit Deshaun Watson so richtig am Hochkochen war, habe ich ja so ein Mini-Rant-Episode aufgenommen, wo ich halt auch drüber erzählt habe, worum es halt geht, dass er halt, also das Ding ist, das ist nicht vor Gericht gekommen, das ist vor kein, also er ist nicht verurteilt worden, aber er ist auch nicht freigesprochen worden, sondern es lief einfach nicht weiter. Und dann habe ich eben auch drüber erzählt, wie das als Frau ist. Ich habe früher in einer Bar gearbeitet, wie das halt ist, wenn man dann mal wieder irgendwie die Hand am Arsch hat und da dann vielleicht eher still ist und nichts drüber sagt und so. Und das war schon echt spannend, weil halt von ganz, ganz vielen Männern dann auch geschrieben wurde, von wegen, hey, Leute, hört euch das an, das ist ein wichtiges Thema. Also da merkt man schon, dass es immer mehr, und das ist ja auch das, was man einfach braucht. Das ist kein nur Frauen können was machen Thema, sondern das muss die Gesellschaft zusammen irgendwie stemmen und sich damit auseinandersetzen, auch wenn es super unangenehm ist. Und auf der anderen Seite, jetzt zum Beispiel heute, hatte ich einen Tweet geteilt von Cam Newton, der relativ uncoole Sachen in einem Interview gesagt hatte, von wegen in die Richtung, naja, eine gute Frau muss halt kochen können und sie muss auch wissen, wann sie still sein muss. Darunter hatte ich eine sehr interessante Diskussion von wegen, naja, ich soll jetzt mich mal nicht so aufregen. Ich soll es halt mal ignorieren und in die Richtung. Also wir haben schon auch sehr gemischtes Feedback einfach und es ist halt immer wieder Diskussion und ich glaube, und das schätze ich aber an Tiziana auch so unglaublich sehr als Podcast-Partnerin. Und das machen wir auch so gegenseitig immer. Und zwar quasi.
Nee, mir ist nur gerade was runtergefallen, aber alles gut.
wenn wir da merken, irgendjemand läuft in so einen kleinen Shitstorm auf Twitter rein, dann springen wir uns da jedes Mal zur Seite. Und dann schreibt man sich kurz mein WhatsApp und das ist schon gut, da nicht allein durchzumüssen auf jeden Fall. Weil es kann schon manchmal eklig sein, definitiv.
Ja, und ich würde noch was ergänzen. Ich finde, insgesamt haben wir aber echt sehr gutes Feedback. Also gerade auf unserem Woman Coverage Account kriegen wir auch echt oft sehr, sehr coole Nachrichten von der Community, oft auch eben von Männern eigentlich, also fast nur von Männern, würde ich sogar behaupten, die halt sagen wirklich so, ja, cool, dass ihr das macht, dass ihr euch solche Themen zutraut und da so ein bisschen eure Nische gefunden habt. Und das freut uns halt immer total, weil, ja, ihr kennt es ja auch, wenn man halt podcastet, man kriegt ja nicht so direktes Feedback eigentlich. Das heißt, wir sprechen immer so ein bisschen ins schwarze Loch und wenn man dann mal so ein bisschen zurückbekommt, so hey, uns interessieren die Themen auch wirklich, dann wissen wir halt auch, okay, dann machen wir dazu gerne auch noch mehr. Also nee, insgesamt, glaube ich, kriegen wir deutlich mehr positives Feedback als negatives, ja.
Definitiv.
Du hast gerade schon angesprochen, das steht bei mir hier auf der Liste auch, dass Cameron Newton, wir können ja nicht mehr Cham sagen, nach so einem Blödsinns-Interview, ist einfach irgendwie überraschend, wie jemand nach so viel Zeit dann so ein Thema so aufmachen kann. Und man merkte in dem Interview, glaube ich, findet man auf Twitter, kann man relativ einfach reingehen, wie vorsichtig seine Interviewpartner im Podcast auch reagierten und sehr, 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 sehr überlegt irgendwie guckt, wie gehen sie damit jetzt um. Also man merkte, dass denen das nicht, das war nicht in Ordnung. Sie wussten das auch. Sie sind trotzdem nicht reingegangen, weil er der Stargast ist. Detti, wie siehst du das? Wie hast du das wahrgenommen, dieses Interview?
Ich habe einen Tweet gelesen, es war Barstool Sports, war das ja, glaube ich, der Podcast von denen. Und dann hat der einer geschrieben, also Hut ab, dass Barstool das veröffentlicht, wenn der Stargast als auch der Host oder die Hosts so schlecht dabei aussehen. Natürlich haben sie es veröffentlicht, ist doch klar. Das gibt Aufmerksamkeit und es war schon so ein bisschen wie bei einem, sagt man ja immer, was auch Quatsch ist, aber beim Verkehrsunfall zuzusehen. Also es ist so dieses, man sieht, wie da was Schreckliches passiert, er sich immer weiter hineinreitet. Dieses Thema, die 50er wollen ihr Frauenbild zurück. Und die haben gerade angerufen und Cam Newton hat abgehoben. Und das ist halt schwierig, aber ich meine, das war eigentlich auch wieder, was Tizi gesagt hat, es ist ja, man sollte halt nicht vergessen, aber natürlich hat man vergessen, dass 2017 Cam Newton halt in einer Pressekonferenz auch auf eine Frage einer Journalistin vom Charlotte Observer, die ihn irgendwie nach Devin Funches gefragt hat, er dann irgendwie geantwortet, also während der Frage schon so in sich hinein gelächelt hat, süffisant, und dann halt gesagt hat, naja, es ist schon lustig, eine Frau über Routes sprechen zu hören, und dann hat er die Frage beantwortet. Der Herr Newton. Aber okay, also ich habe es für mich definitiv beschlossen, dass Cham wird nicht sterben. Das lasse ich mir von so einer antifeministischen Aussage nicht kaputt machen. Dann ist es halt Cham Akers. Das ist mir scheißegal. Den mache ich sowieso lieber. Also Cham wird weiterleben, aber halt vermutlich nicht mehr im Körper von Cam Newton. So what? Er ist sowieso durch. Er sollte offiziell jetzt erklären, dass er aufgehört hat. Das Interview hat nicht geholfen und damit werden wir wahrscheinlich nicht mehr viel mit ihm zu tun haben, denn ich glaube, wie dämlich das ja auch ist. Also er wollte, glaube ich, theoretisch erzählen, wie toll seine Mutter und seine Großmutter, mit denen er in einem Haushalt aufgewachsen ist, wie toll die für ihn gesorgt haben und für seinen Vater. Ich glaube, das wollte er theoretisch damit sagen, aber das ist genauso ein Gehalt, wie damals Adrian Peterson gesagt hat, ja, natürlich verprügel ich meinen Sohn, ich bin ja selbst so aufgewachsen. Ja, das ist, da freut sich der Psychologe.
Oder jetzt auch Watson in der PK gesagt hat, ja, er ist von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen worden, deswegen würde er nie Hand anlegen bei einer Frau. Ja.
Wie auch immer.
Ja.
Die Show Watson werden wir ertragen müssen, Cam Newton wahrscheinlich nicht mehr. Besser ist das.
Ja, aber ich finde auch Watson, also es ist ja nicht nur einzelne Personen. Ich glaube, das Problem und der Sean Watson Case zeigt das so gut. Und das war das, glaube ich, was mich nochmal geschockt hat. Diese Woche die News einmal, die 22 Zivilklagen werden definitiv nicht mehr in dieser Saison, also in der kommenden Saison verhandelt. Das heißt, außer die NFL sperrt ihn, und das müsste der Commissioner machen, wird da nichts passieren. Aber der Vertrag von Watson ist ja schon so ausgerichtet, dass er eine Sperre entspannt entgegensehen kann, weil man das Gehalt minimiert in der Zeit und guckt, dass man das mit Signing-Bonus und dann späteres Erhöhen irgendwie gut ausmanövriert, damit er da so wenig Schaden wie möglich haben kann. für mich ist das, also es ist ja immer ein Systemproblem und wir kommen gleich noch als nächstes Thema auf die Commanders, das ist eigentlich noch härter, aber es ist ja schon verwurzelt tief in der NFL und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage die Brian Flores-Klage gegen eine andere Richtung, haben wir ja auch noch mal drauf, da ist auch noch ein bisschen was hinter, ist es aber insgesamt ja schon ein Thema, was man nicht mit, wir machen Regeln, dass in jedem Team eine Frau und eine Minority-Coach sein muss, das löst es ja nicht, sondern das ist ja eine Haltungsthematik und das macht mir so viele Sorgen und wenn man gesehen hat, dass außer den Sprüchen, den Decals auf dem Helm eigentlich nicht viel von der Black Lives Matters Kampagne von vor anderthalb, zwei Jahren geblieben ist, ist dann ein bisschen die Frage, was kann eigentlich diese NFL ändern, solange du da 32 weiße alte Männer als Owner in irgendeiner Form hast und auch bei den Broncos, Tizzi, das wirst du ja dann irgendwie auch sehr eng nachvollziehen, wo ja immer das Ziel war, irgendwie einen Minority Owner da reinzubekommen oder Minorities Owner, wird es am Ende wahrscheinlich auch wieder irgendein weißer, reicher Mann sein, der irgendwo da rumspielt. Also außer bei den Ownern anzufangen, wird es doch schwer, da was zu verändern, ne?
Willst du, Anna, oder soll ich?
Es ist, glaube ich, so ein Ding, was man von mehreren Seiten aufgreifen muss. Also einerseits darf man, glaube ich, nicht unter den Scheffel stellen, wie viel die ZuschauerInnen da machen können, das halt immer wieder zu kritisieren. Und auf der anderen Seite, wir hatten auch mal, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, aber wir hatten mal geguckt, wie viele Frauen denn irgendwo Mit-Ownerinnen drin sind. Und das Schockierende daran war immer so, naja, sie haben es halt geerbt von ihrem weißen alten Mann, als er dann nicht mehr da war. Oder sie haben es von ihrem Vater geerbt oder so und sind da halt nie selber reingekommen oder hatten immer Männer an ihrer Seite und es war nie so eine Frau, die dann wirklich das Sagen hat. Aber es sind halt so viele Sachen, wo man ansetzen muss, auch ein weiblicher Headcoach. Das ist so irgendwie in noch gar keinem Thema irgendwie drin und wirkt auch noch, wenn man darüber so nachdenkt, so komplett weit entfernt. Aber ich glaube, da fängt es dann halt wirklich an, eine Frau mal als Headcoach zu haben und halt eben die Frauen nicht nur zu sehen als Reporterinnen am Rand quasi so. Weil das ist ja das, wo man die Frauen in den Medien am meisten sieht beim Football. Also ich glaube, es sind so ganz, ganz viele Sachen, wo man einfach anfangen muss und anfangen kann, um das Ganze eben, ja, und halt immer wieder drüber reden. Das ist halt, glaube ich, wirklich das Wichtigste, immer wieder drüber reden.
Und also ich will jetzt nicht die Broncos hier die ganze Zeit bewerben, aber die haben zum Beispiel neulich auch verkündet, dass sie jetzt eine weibliche Scout haben, tatsächlich. Und da teilen wir eigentlich auch immer viel auf Twitter. Es gibt nämlich schon Teams, die inzwischen einfach auch Positionen, die eigentlich von Männern besetzt werden, mit Frauen besetzen. Klar, das ist noch lange nicht da, wo wir hinwollen, aber es wird immer mehr, also man merkt schon einen Trend. Und bei den 49ers gab es ja auch die Quarterback-Coach oder was sie gemacht hat. Von dem her, ich finde, es geht schon langsam in die richtige Richtung. Aber wie du gesagt hast, Daniel, es ist ja nicht nur das Thema Frauen, sondern wir haben ja allgemein Minorities. Wir haben viele Probleme, da hatten wir auch mal eine Folge drüber, die einfach in der amerikanischen Gesellschaft auch verortet sind. Also gerade auch dieses Thema Straftaten, wenn man sich anguckt, woher die Spieler kommen. Die meisten Spieler, 70%, sind auch also POC, von dem her, viele von denen wachsen sehr, sehr prekär auf, da wachsen mit Gewalt auf im Elternhaus und so. Also ja, es gibt viele, viele Baustellen. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass die NFL natürlich auch nur irgendwie ein Liga-Verband ist. Die können auch nicht die komplette Gesellschaft umkrempeln, aber man könnte schon durchaus mehr machen.
Aber es war genau so ein Beispiel, was mir aufgefallen ist, hängt bei dir auch im Hintergrund, Kaepernick, ja. an der Wand. Bei mir hängt er hier vorne das Trikot an der Wand, direkt im Blickfeld. Es ist für mich ganz, ganz spannend gewesen, dass die Chiefs irgendwie so ein bisschen als, ja, vielleicht wechselt Kaepernick, wenn er nicht zu den Seahawks gehst, zu den Chiefs. Das war irgendwie das kam einmal auf letzte Woche bei den Chiefs-Fans zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es ligaweit dann irgendwie da war. Und da habe ich mir die Kommentare da unter angeguckt und war so ein bisschen entsetzt, weil ich dachte, geil, wäre das cool, wenn der jetzt irgendwie hinter Mahomes sicher irgendwie zweite Bank, Chad Henne ist auch nicht so doll, der kann mal ein Spiel zu Ende führen und irgendwie noch einen First Down kriegen, aber dass der einen Drive über das ganze Feld kriegt, das traue ich ihm auch nicht zu. Wäre eine coole Sache und wäre irgendwie, also tut würde keinem wehtun, wäre mein Gefühl, sondern wäre eher einfach eine Sicherheit für die Chiefs, einen Quarterback zu haben, der schon mal im Super Bowl war, der Erfahrung hat, der auch einfach eine Message rausgeben kann. Die Kommentare darunter waren nur negativ, war wirklich nur, nee, der lenkt uns doch ab, wir wollen das Thema nicht haben, noch so ein Idiot wie Jackson Mahomes, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie rumspringt und irgendwelche Messages macht. Das heißt, wenn man sich das mal anguckt, dann ist die Social Media Community, die Fans, die dann, und Kansas sind auch keine wirkliche Großstadt, sondern eher, ich war ein Jahr da, irgendwie eher in der Prärie, im Bible Belt, weit tief drinne, dann ist das eine ganz andere Message, als wie wir das aufnehmen, wo wir sagen, ey, das ist für uns irgendwie ein Vorbild und ich habe die Nike-Kampagne irgendwie geliebt und habe hier zu Hause das Poster irgendwo an der Wand hängen. Ja, und dann auf der anderen Seite siehst du dann die Amerikaner, die das, und ich meine, am Ende ist das ein Trump, der irgendwie seine 48% Wähler bekommen hat bei der letzten Wahl, die da völlig gegen sind. Ich glaube, das ist eigentlich ein Thema, was für ein Druck da kommt und am Ende die Kaepernick-Entscheidung, ja, die NFL kann da auch irgendwie, könnte mehr machen, aber am Ende ist es ganz klar so, dass das für die Teams ein riesiges Risiko ist, wie viel Trikots verkaufen sie noch, wie viele Leute kommen noch ins Stadion, wie viele Leute verbrennen dann nehmen wir irgendwelche Trikots. Also eine Nike, die eine weltweite Brand sind, kann das machen, die auch wissen, dass sie primär aus den Großstädten, aus den Küsten gekauft werden, aber ein Team, was nicht in dieser Großstadt ist. Also für mich war dann so, das, was ich daraus gelernt habe letzte Woche war, wenn Kaepernick irgendwo hinkommen soll, dann muss das eigentlich ein New York, ein LA oder eine andere Großstadt sein, wo eben die Fankultur so ist, dass sie das erlaubt. Und das war für mich nochmal so wirklich klar und deutlich, wie krass da einfach der Unterschied ist. Und das muss man eben auch wissen. Ich glaube, bei Denver oder bei den Chiefs oder überall anders, also noch schlimmer in Texas, da wirst du am Ende mit so einer Entscheidung wahrscheinlich bei deinen Fans sehr, sehr viel kaputt machen.
Ja, ist halt die Frage, ob das so ist. Ne? Also wenn man immer Twitter als Maßstab nimmt, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit eine ganz, 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 ganz schlechte Entscheidung, weil das ist, also der Twitter-Krieg und die Twitter-Polizei, es ist wirklich faszinierend. Ich bin ja nicht Football-Podcaster, hauptberuflich, sondern eigentlich Soziologe und ich finde das immer sehr, sehr
spannend. Twitter-Gucker oder so.
Ja, ja. Ich finde das immer sehr spannend, was da passiert. Also das ist schon, und letztlich ist es so, ich meine, man darf die schweigende Mehrheit, die dann auch immer eine Mehrheit ist, die darf man nie unterschätzen. Und ich glaube, dass, also ist immer die schimpfen, die laut sind, das ist meistens dann auf Twitter, bei solchen Geschichten, ist das dann die absolute Minderheit. Aber natürlich wird darauf reagiert. Und nicht nur bei Thema Kaepernick, sondern es gibt genügend andere gesellschaftliche Themen in den letzten 2 bis 3 Jahren, auf die das anzuwenden gilt. Also von dem her, vielleicht sollte man ein bisschen entspannter sein und ich glaube, die Aufregung um so einen Backup Kaepernick, die wird sich relativ bald legen, sofern, und das ist, glaube ich, die Angst der Franchises, dass so ein Backup, der dann halt kein Chad Henne ist, den kein Mensch interessiert, sondern da ist halt, die Medien werden immer um ihn wie die Fliegen herumschwirren und immer ein Statement haben wollen, selbst wenn Kaepernick das gar nicht einfordert oder irgendwie Playing Time einfordert, aber es ist halt dann Fakt, dass es so ist. Und das kann ich schon nachvollziehen, da muss man nicht heiliger sein als der Papst. Also das ist schon okay, finde ich, dass man sagt, naja, will ich als Backup jemanden haben, der so viel Aufmerksamkeit einfordert und zwar nicht, weil er das will, sondern weil es einfach automatisch passieren wird. Oder will ich ein bisschen auch ein Statement setzen? Das wäre sehr beachtenswert. Die Realität sieht halt dann im Zweifel dann wieder anders aus. Und das ist dann halt wahrscheinlich das Twitter-Echo, was dann die Chiefs-Verantwortlichen sehen und sagen, nee, oh Gott, bleiben wir lieber bei Chad Henne, weil den interessiert keiner. So, oder den interessiert keinen, was der da macht. Oder ob jetzt den Drive übers Feld führt, wir gehen einfach davon aus, dass sich Patrick Mahomes niemals verletzt, bevor wir uns Kaepernick ins Haus holen. Aber es ist, glaube ich, die Realität leider. Übrigens nochmal zum Thema Head Coaches. Nadine Nurazid. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. München. Munich Cowboys, ja. EFL Head Coach. There you go. Und sie ist schon seit Jahren im Coaching-Staff bei den Cowboys. Meistens für die Defensive Backs, dann Defensive Coordinator gewesen, glaube ich. Also der erste weibliche Head Coach in der deutschen Football-Liga ist da. Immerhin.
Das ist echt sehr, sehr cool. Und ich habe ja, heute sind ja die Head Coaches von der XFL verkündet worden und ich bin so dran gesessen und dachte mir so, komm, kriegt eine Frau rein, kriegt eine, nein.
Ja, der Jeff Fischer ist da, Anna.
Ja, aber in Berlin ist doch auch eine Frau irgendwie in der führenden Position. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das die German Football League ist oder die European League of Football. Meinst aber
Jana Hoge bei den Thunder?
Genau. Was hat sie für eine Position?
Die ist GM, also die ist GM, genau. Am Ende, genau, du hast die Owner Björn Werner herum und sie ist dann der GM und macht dann eine super Figur. Also ich habe mit ihr beruflich relativ viel zu tun, weil Spot 5 teilweise die bei Thunder auch mitvermarktet und sie ist da, also sie verändert da ganz schön viel und hat eine Energie zusammen mit Björn, die da reinbringt. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, auch wenn ihr aus Bayern kommt, mal nach Berlin zu fahren und sich ein Thunder-Spiel anzugucken. Ich glaube, das wird eine richtig geile Show. Also was die da vorhaben, was die machen, wo die Lust haben, im Sommer da wirklich was rauszuholen. Und die sind ja da direkt in dem Mauerpark, Friedrich Jahn, Arena oder Stadion und das wird, glaube ich, echt cool. Also da haben die wirklich die große Chance, eine Football-Party wieder zu feiern und da hat sie, glaube ich, sehr, sehr viel Lust drauf und macht da sehr, sehr viel. Also das ist wirklich ein Gewinn für die ELF und für die deutsche Football-Community. Ich glaube, die hat gar nicht so einen richtigen Football-Background, aber kommt da eben zusammen mit Björn rein und man sieht, was die da einfach bewegen kann. Also sehr, sehr gut.
Kann ich eh empfehlen. Ich lebe ja in Berlin. Ich war letztes Jahr zum All-Star-Game der EFL da. Und ist eine coole Location. Also für alle Leute, die in Berlin sind. Da wird auch Fußball gespielt, aber geht doch mal zu einem Footballspiel dahin.
Da wird dritte Liga Fußball gespielt, genau. Kurz vorm Abstieg.
Genau. Ja, gehen manche Leute hin.
Man hat ja in Berlin sonst so wenig Fußball, oder? Gerne nochmal zwei andere Themen, bevor wir zu den Commanders kommen, über die wollen wir auch noch reden. Es gibt jetzt seit dem Wochenende endlich diese Brady-Serie Man in the Arena auf Disney Plus. Habt ihr die schon geguckt?
Ich habe zweimal drüber geklickt und war so, vielleicht gucke ich sie mir irgendwann anders mal an. Also ich weiß nicht, aber irgendwie auch die Vermarktung hat mich nicht so angemacht. War irgendwie so nichts sagen, nichts für mich. Nee, also bisher noch nicht.
Ich habe mir heute die erste Folge angeguckt und muss sagen, dass es jetzt auch nicht so meins war, weil ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Es ist ja sehr viel Wiedererzählen aus alten Saisons, sehr erfolgreichen Saisons bei den Patriots. Ich dachte, es hat mehr aktuellen Bezug tatsächlich. Also ich glaube, es ist eher eine Serie für Leute, die entweder Tom Brady-Fans sind oder Patriots-Fans. Ich glaube, für alle anderen ist es tatsächlich sehr langatmig, weil wirklich sehr weit ausgeholt wird. Und für mich war es jetzt nicht so interessant.
Nur um zu erklären, was diese Serie macht, die erzählt seine Geschichte in jeder Episode einen Super Bowl-Sieg, den sie mitnehmen. Und eigentlich gibt es Interviews, es ändert ein bisschen von der Optik her für mich an die Jordan-Serie, die sie so ein bisschen rausholen wollten. Aber es ist eben schon Tom Brady im Mittelpunkt. Also der sitzt vor einer weißen Wand und erzählt dann über seine Karriere. Sieht aus wie 32 und völlig frisch, gerade aus dem Solarium gekommen gefühlt. Und dass er dann, also ich finde, er erzählt zu wenig, was ich vorher nicht wusste. Also man geht raus und es ist, also ich bin ja ein bisschen Sympathisant, weil ich 2001 in den USA war und das irgendwie miterlebt hat, der Patriots. Und ich gucke mir das gerne an, das ist ein bisschen Erinnerung. Und also an bestimmte Spieler erinnerst du dich gar nicht mehr so stark. An Harrison, den hatte ich gar nicht mehr so stark auf dem Schirm, was das für ein Typ war und wie dann auch teilweise die Wechsel kamen, die Drew Bledsoe-Geschichte nochmal so richtig, also wie der sich verletzt hat, wie gut er auch war. Ich wusste gar nicht mehr, dass der in der Saison davor einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieb. Ich wusste, dass damals 10-Jahres-Verträge.
Ja, Washington State Cougars-Legende.
Super, super krass. Der war ja einfach wirklich, wirklich gut. Und also ob der, also zu dem Zeitpunkt hätte man, glaube ich, jeder von uns gesagt, Bledsoe war stärker als Brady. Brady war ein ganz junger Quarterback, der mittelmäßig war, der aber die Spiele gewonnen hat und der irgendwie dran geblieben ist. Und die Steigerung, die er dann über die Jahre gemacht hat, bis 2008, wo er dann irgendwie, glaube ich, am Zenit seiner Spielstärke angekommen war, ist das einfach schön zu sehen. Ich glaube, es ist was für Sympathisanten, es ist für jemanden, der neu reinkommt und der Lust hat, diese Patriots-Dynastie nochmal zu erleben, weil er sie nicht alle miterlebt hat. Aber jeder, der die Geschichte kennt, der die Spiele gesehen hat, für den ist da einfach unfassbar wenig neu. Es ist eher so wieder das Hochholen. Und Anna, du musst nicht bis zum Ende gucken. Also das kannst dann auch den irgendwann in der Mitte aufhören nach 2008, wenn du die Seahawks-Geschichte nicht nochmal miterleben möchtest. Die Frage, wieso wirft er, aber...
Und wie du schon sagst, ich finde, Brady als Person ist ja schon sehr glatt. Also er hat nicht so viele Ecken und Kanten und die Serie, also jedenfalls nach der ersten Folge konnte ich es jetzt nicht sehen, dass sich irgendwie kritisch auch mit ihm als Person auseinandergesetzt wird. das fand ich ein bisschen schade, weil es halt schon, wie du schon sagst, Michael Jordan, ja, aber da wird ja auch über ihn durchaus kritisch gesprochen.
Total. Also wenn da Leute dabei sind, sind das seine Kumpels. Es ist dann bei der Niederlage gegen die Giants ist dann schon ein Giants-Spieler dabei, der dann irgendwie über seine Karriere redet, aber niemals kritisch über Brady redet. Also man merkt schon, die Produktionsgesellschaft ist von ihm. Und auch der erste Skandal um die Aufnahmen von den Coaching-Zeichen der gegnerischen Mannschaften war dann so, dass er gesagt hat, ja, der Belichick kam rein, hat gesagt, ist nicht euer Job, konzentriert euch aufs Spielen, alles andere machen wir. Und damit war dann sozusagen das Thema abgehakt. Er hat ganz klar irgendwie als Unschuldslamm dann da gestehen und dann, das war's. Ich habe die Flategate noch nicht gesehen, soweit bin ich noch nicht gekommen. Und bin gespannt, wie er da seine Rolle einschätzt. Wahrscheinlich waren die gar nicht zu flau und es ist alles in Ordnung. Also es ist natürlich schon eine Heroisierung des Charakters Tom Brady, was in Ordnung ist. Aber es ist eben spannend, den nochmal ein bisschen von der anderen Seite zu sehen. Daddy, du möchtest was sagen dazu?
Naja, das ist ja das Problem. Also ich meine, es gab ja diesen Film auf Netflix über Sean Payton, also eine Fiktion, eine Komödie, die natürlich mit Bountygate in keinster Weise irgendwas zu tun hat, dieses Thema nicht mal streift. Also ich glaube, es wird in einem Nebensatz wird's beantwortet, weil ja klar ist, okay, Sean Payton, warum willst du jetzt das Highschool-Team deines Sohnes coachen nochmal? Ach so, ja, stimmt, du bist gesperrt und dann telefoniert er einmal mit seinem Anwalt. Ach so, ist die Sperre jetzt durch.
Alles vergleichst klar. Du jetzt diese Komödie, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, mit der Tom Brady Doku?
Ja, natürlich, weil du hast in diesem Netflix-Film über Sean Payton einen Cameo-Auftritt von Sean Payton als Putzmann am Ende. Und dann sage ich, ja, natürlich. Natürlich ist eine Komödie mit Doug Heffernan geworden, wenn Sean Payton seine Finger im Spiel hat. Und natürlich ist es dann eine relativ kritiklose Doku
über Tom
Brady.
Aber Doug Heffernan ist doch Jets-Fan, oder nicht?
Ja, aber der Kevin James ist ein ganz herausragender Schauspieler, der Sean Payton natürlich perfekt verkörpern kann. Nicht, aber es ist auch völlig wurscht. Weil mit diesem Auftritt am Ende war mir klar, ach so, ja, deswegen. Na gut, Sean Payton, der... Wenn er da schon mitspielt, dann wird das nicht so kritisch sein. Und ähnlich scheint es mir bei Tom Brady dann vermutlich auch abgelaufen zu sein. Ich habe kein Disney Plus, immer noch nicht, deswegen bin ich da leider raus. Ich möchte aber noch was anderes sagen.
Ich helfe dir gerne mal, dass die das
kriegen. Ja, bitte. Schick. Aber es ist nicht legal. Also halb.
Doch, ich habe so einen Familienaccount, das geht eigentlich relativ legal. Du bist auch Teil der Footballerei-Familie, von daher.
Familie. Im gleichen Haus stand, ja. Ja, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich möchte noch sagen, dass Phoebe Schechter von den Potsdam Royals eine Defensive-Koordinatorin ist. Das weiß ich deshalb, weil ich mir das Playoff-Viertelfinale in der GFL mit dem Munich Cowboys angesehen habe, 2021. Und da war sie am Start. Und ich weiß nicht, ob sie aktuell, also für die kommende Saison auch noch dabei ist, aber sollte man, wenn man schon
ich
über
glaub,
Frauen
die ist wieder
in der
nach Großbritannien
spricht,
gegangen, das ist ja eine Britin, ja, ich meine, die macht da ganz viel Moderation, weil ich bin mit ihr verbunden. Auf LinkedIn und ja. Da sehe ich immer, dass die extrem viel so für NFL UK eigene Sendung macht, von daher, die ist sehr integriert, so ein bisschen wie die Emily Wirtz von UK.
Genau, so kann man es sagen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, da hatten wir Montag schon drüber geredet. Ich bin nur gespannt, andere Meinungen zu hören. Ich habe die krude Theorie und ich weiß, wie krude sie ist und trotzdem glaube ich irgendwie an sie gesagt nach dieser, ich glaube dem 100%, dass Tom Brady und Sean Payton zusammen zu den Miami Dolphins gehen wollten. Er als Minority Owner. Das klingt so 100%ig nach einer Tom Brady Welteroberungsgeschichte. Ich möchte es allen nochmal zeigen und beweisen, dass ich viel besser und klüger und smarter bin als ihr alle anderen zusammen. Gerade, dass er, wenn er da Knatsch mit Bruce Arians hat, wo auch irgendwie was dran sein wird, so ist das nun leider Gottes, wenn da was gesagt wird. Ich glaube, dass er 2023 trotzdem zu den Miami Dolphins gehen wird, ist da Free Agent, kann sich aussuchen, wird da auch Minderheits-Owner und irgendwie ein paar Prozent übernehmen, weil das total smart ist. Die Miami Dolphins sind das Team, was am dichtesten dran an Brasilien ist. Ist für seine Frau super. Schön
aber das
warm.
Hast du schon argumentiert am Montag, oder?
Genau. So, dass ich will das einfach nur ganz kurz recap, für die es nicht gesehen haben. Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, dass Tua für 2 First-Rounds pickt, weil er eine ordentliche Saison spielt, die in die Playoffs holt. Mit der Offense wird er für 2 First-Rounds-Picks irgendwo anders angeboten. Vielleicht wird es auch nur ein erster und ein Zweitrunden-Pick oder so. Aber der wird für relativ hohen Preis da weggehen. Für mich ist die Frage, was glaubt ihr, wie lange spielt er noch? Und könnt ihr euch auch vorstellen, dass das passieren wird?
Bitte. Ja, also als ich das gehört habe, war für mich auch so, klingt logisch, ist jetzt halt scheiße gelaufen, so ein bisschen für alle, die sich das so hübsch ausgemalt hatten, weil es halt schon sehr nach nach so ein bisschen Schachspielen und fünf Züge weiterdenken und so alles sehr geklungen hat. Deswegen kann ich mir das tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, dass man das dann irgendwann sieht. Ich weiß nicht, wie früh, aber ich kann es, also ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das passieren wird, auf jeden Fall. Ja.
Aber dafür, dass das Sinn macht, muss er ja mindestens noch zwei weitere Jahre, also jetzt dann drei weitere Jahre spielen. Das heißt, ja, den hätte man noch, bis er 48, 49 ist. Er hat ja selbst gesagt, bis 50 geht schon noch. Vielleicht sogar einen Dreijahresvertrag, den er unterschreiben würde. Ich würde es ihm zutrauen. Also ich glaube, das wäre nicht unwahrscheinlich. Ich glaube, er wird irgendwann nachlassen. Aber wenn das Team gut genug ist, so einen Ring in Miami holen, wir haben ihm das auch jetzt nicht mehr zugetraut. Von daher, wer weiß, also die letzte Saison gesehen hat, wieso soll er nicht noch zwei Jahre das irgendwie auf einem ordentlichen Niveau hinkriegen? Also besser als Big Ben letzte Saison wird er auch in drei Jahren noch spielen.
Ja, also ich habe auch die Befürchtung, dass Tom Brady noch nicht so schnell abgeschrieben ist, wie man es vielleicht letzte Saison dachte, so von wegen, ja, der macht jetzt noch einmal und dann glaube ich nicht.
Ich sehe das nicht ganz so rosig wie ihr, aber also ich kann mir vorstellen, vielleicht noch zwei Jahre, drei Jahre finde ich schon schwierig. Vor allem, sobald er wirklich mal abbauen sollte, glaube ich, ist er schnell weg vom Fenster auch. Weil einfach, ich meine, es gibt einfach nur 32 QBs in der NFL und es kommt ja immer wieder Talent nach. Dass wir ihn komplett loswerden als Person im American Football, glaube ich gar nicht dran. Also entweder als Owner oder als Trainer oder wie auch immer. Ich glaube, er wird uns immer erhalten bleiben. Das kommt auch in dieser Doku, finde ich, sehr gut rüber, wie krass wichtig für ihn einfach der Sport ist. Also ich glaube, das hat man ja jetzt auch an seiner Rückkehr gesehen. Also wie lange war er weg? Irgendwie nicht mal einen Monat oder so?
Zwei Minuten.
Ja. Gefühlt zwei Minuten.
41 Tage waren es, glaube ich.
Genau, oder? Und dann hatte er schon keinen Bock mehr auf Retirement. Ich glaube, der ist einfach wirklich krass getrieben als Mensch. Von dem her, Dolphins, ich bin gespannt, in welcher Form auch immer er da vielleicht irgendwie eine Rolle spielen wird.
Also das sind mir, also ich bin bei Tizi da, das sind mir dermaßen viel ungelegte Eier, dass über zwei First-Round-Picks für eventuell Ventura eine super Sache und dann, ja, aber wollen sie loswerden und Brady holen und das ist, kann theoretisch alles möglich sein, natürlich, aber das, da diskutiere ich dann nächstes Jahr im März drüber, aber nicht jetzt im April.
Bold Prediction auf jeden Fall.
Sehr bold und sehr konkret vor allen Dingen. Da bitte. Also Daniel, ich bin stolz auf dich. Das ist sehr, sehr konkret. Aber
ich wurde auch schon mit Lennart verglichen. Ich war ganz stolz.
Ja, natürlich. Miami Dolphins, leg dich nicht mit ihnen an. Aber in dem Fall, ich bin Team Tour, zumindest Team Tour insofern, als ich ihn gern sehen würde, jetzt mit dieser Offense. Und wenn er dann abliefert, dann weiß ich nicht, warum man ihn dann wieder abgibt. Das macht doch alles keinen Sinn. Aber das werden wir dann sehen.
Also ich wäre so kritisch, Tour, weil ich fand, dass die Dolphins überhaupt nicht hinter ihrem Quarterback standen. Von allen Aussagen nach der Saison, von allem, wir gucken nach Deshaun Watson, wir gucken hier und da. Ich war mir einfach hundertprozentig sicher, auch diese Bootgeschichte ist ja sensationell. Der Owner hatte ja null Bock auf Tour, wenn er sich mit Brady irgendwo auf dem Boot illegalerweise trifft und riskiert, irgendwelche Strafen einzugehen.
Ja, also weiß ich nicht, aber wenn du Brady haben kannst, Dann gibt es wenig Quarterbacks, die mich dann dazu bringen, nicht über Tom Brady nachzudenken. Also das hat ja mit Tua nichts zu tun. Das ist ja bei 90% aller Quarterbacks wirst du mit Brady sprechen wollen und dann sagen, naja, okay, unserer ist vielleicht nicht schlecht, aber wenn ich Brady haben kann, dann sind das Ringe. So.
Das kenne ich als Chiefs-Fan einfach nicht.
Lass doch Tua mal arbeiten. Ja gut, ich sage ja, deiner ist ja bei den 10% dabei, aber...
Lass uns gerne über ein anderes Thema sprechen, was noch etwas dichter dran ist als 2023 und dann möglicher Wechsel. Die USFL startet am Sonntagmorgen, beziehungsweise Samstagabend in den USA, Sonntag, ich glaube 1 Uhr in deutscher Zeit mit der Partie der, ich glaube, Tampa Bay Bandits sind im ersten Spiel dabei und die, nee, stimmt gar nicht, die New Jersey Generals gegen die Michigan Stallions spielen auf
Birmingham, oder?
Wie bitte?
Birmingham Stallions, glaube ich, oder?
stimmt. Das, Michigan das Panthers. Vergleicht die Birmingham Stallions und die Michigan Panthers sind es, genau, du hast recht.
Ich bin voll drin.
Du bist voll im Spiel. Ich merke das schon, ich war gerade okay. Überrascht. Ja. Acht Teams, das erste Mal, dass seit ganz, ganz langer Zeit neben der NFL eine andere Liga von zwei Major Networks übertragen wird, also NBC, nicht NBA, wie bei uns in der Grafik drin stand. Der Fehler tut mir nur so leid. Und eben Fox Sports. Ist das eine Liga, die euch interessiert? Seid ihr traurig, dass es bisher keinen deutschen Broadcaster gibt, die das überträgt?
Also ich kann es ganz kurz beantworten, dann übergebe ich gerne an Anna. Ich glaube, die ist da vielleicht ein bisschen mehr im Thema drin. Für mich spielt es, glaube ich, keine Rolle. Also ich muss sagen, ich bin busy genug mit Bundesliga gucken, internationaler Fußball gucken, American Football dann jeden Sonntag und diverse andere Tage gucken. Irgendwann, muss ich sagen, ist bei mir auch so ein bisschen der Bedarf dann gedeckt. Aber wer weiß, vielleicht in Zukunft mal.
Also wenn es übertragen werden würde, würde ich es mir wahrscheinlich anschauen. Ich warte aber ja auch schon ganz gespannt auf nächstes Jahr, auf die XFL. Da habe ich ja hart mitgefiebert, als die dann irgendwann mal gespielt hatten. Sonst, ja, ich dieses Mal bin ich nicht so tief im Thema drin, wie ich jetzt bei der XFL war in der Saison, wo sie gespielt haben. Ich folge aber dem Twitter-Account auf jeden Fall und fand eure Grafik auch. Ihr hattet ja dann auch reingeschrieben mit die Regeln, die es da so gibt und die anders sind. Also die fand ich auf jeden Fall richtig cool und ich glaube, es könnte eine sehr spannende Liga sein. Und was ich halt an diesen Ligen immer so cool finde, ist, oder was ich meine Hoffnung immer ist, dass die was Tolles ausprobieren und die NFL dann sieht so, oh, das funktioniert, da wird's vielleicht schon so ein bisschen getestet und dann in der NFL mit umgesetzt wird. Also dass die sich so ein bisschen als Testfeld immer wieder sehen. Das hatte man bei der XFL ja auch so ein bisschen. Und das ist immer meine Hoffnung bei diesen ganzen anderen Ligen, die dann da aufkommen immer wieder.
Erstmal herzlich willkommen, Chris Rodriguez, der, du siehst so entspannt aus. Du hast gerade anderthalb Stunden Konzert mit Zoe Wees gespielt. Ist nicht so anstrengend, oder?
Vor 80.000 Leuten.
Nee, und der sitzt da, Köln, als ob es nichts Köln wäre. Ganz klein und ihr könnt mich ja nicht riechen, deswegen ist das alles okay. Freut mich, euch kennenzulernen.
Hi.
Die weiße Stratt im Hintergrund ist mir direkt positiv aufgefallen. So, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ich komme erstmal rein. Ich höre euch erstmal ein bisschen zu.
Sehr schön. Ich sehe bei dir auch keinen Ausschlag von der Linie in diesem Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, deine Aufnahme funktioniert.
Bestimmt.
Aber das wird schon. Genau, wir reden über die USFL. Du hast gerade gesagt, so ein paar andere Regeln, die ganz spannend sein könnte. Das, was ich eigentlich am coolsten fand, ich fange mit zwei anderen, es gibt eine Three-Point-Conversion, nicht vor 2 Yards, sondern aus 10 Yards mit einem Versuch ranzukommen. Es gibt eine Kickoff-Alternative, wie auch im Pro Bowl schon in der NFL getestet. Da ein bisschen einfacher geworden. Es ist nicht 4 und 15, sondern 4 und 12 und von der eigenen 33-Yard-Linie und nicht von der eigenen 20-Yard-Linie. Also einfach ein bisschen einfacher gemacht, aber geben dem Onside-Kick eben nochmal die Möglichkeit, wieder selbst ins Spiel reinzukommen, mit einem guten Quarterback, wo du sagst, Chance ist vielleicht 50-50, das zu kriegen, könnte das echt spannend werden. Aber das, was ich extrem geil finde, es gibt eine neue Overtime-Regelung, und zwar so eine Art Shootout. Das ist vergleichbar mit einem Elfmeterschießen. Das ist dreimal, kommt jedes Team an die 2-Yard-Linie und kann versuchen, den Ball oder das Play zu verwerten. Wenn es es schafft, in die Endzone zu kommen, gibt es ein Häkchen. Alle drei werden durchgespielt und man kann eben 3 Punkte, wenn man dreimal in die Endzone kommt, hinkriegen und das eben immer abwechselnd wie beim Elfmeterschießen. Ich finde die Idee sensationell. Ich glaube, ich freue mich, also ich muss mir auf jeden Fall so eine Verlängerung angucken. Ich hoffe, die spielen alle unentschieden, was, glaube ich, am Ende ein unfassbar cooles Ding wird. Und vor all den Verlängerungs-Overtime-Vorschlägen, die es bisher von der NFL gab, muss ich sagen, das hat mich, als ich das dann verstanden habe, es hat einen Moment gedauert, bis ich verstanden habe, dass es ein Elfmeterschießen nur in der NFL-Format ist. Das finde ich sensationell gut. Also das wäre etwas, was, glaube ich, so extrem Spannung reinbringen würde. Man sich überlegt, jetzt Bills gegen Chiefs nicht mehr, die müssen über den ganzen Platz gehen, sondern du bist wirklich Elfmeterschießen, 2-Yard-Line, jetzt versucht sozusagen eine 2-Point-Conversion zu machen und die eben immer gegenseitig, jeder 3 Versuche weg, kriegt mehr hin und dann eben wirklich 1-gegen-1 wie im Elferschießen im Fußball, finde ich sensationell. Wäre für mich ein totaler Verbesserung der NFL-Regeln. Wie seht ihr das?
Ganz genauso wie du.
Finde ich auch spannend und was ich auch schön finde, dass es halt mit der Liga jetzt nochmal eine Option gibt für Spieler, die es vielleicht nicht in die NFL schaffen, trotzdem den Sport weiter zu verfolgen, weil das ist ja echt auch was, es gibt halt nicht wie im Fußball hier in Deutschland oder in Europa zweite, dritte Liga, wo man noch irgendwie vielleicht auch Geld damit verdienen kann. Und das, glaube ich, unterschätzt man echt, dass viele Leute einfach zu gut sind, um aufzuhören, aber zu schlecht für die NFL, und das ist eigentlich schade.
Oder die halt dann irgendwie über den großen Teich kommen, um dann in Europa als Football-Profi Geld zu verdienen. Ich habe da mal in München in der 089 Bar, da bin ich wirklich einmal in meinem Leben gewesen.
Da muss man auch nicht hin, also.
Ich bin da ganz bei dir. Und dann stehe ich draußen, habe eine Raucherpause gemacht, und dann steht da neben mir der Quarterback der Munich Cowboys damals aus Missouri, Ryan Newell, der Linebacker, mit dem er zusammen damals nach Europa gekommen ist. Der spielt immer noch bei den Cowboys, weil er sich in eine Münchner Physiotherapeutin verliebt hat, glaube ich, und mittlerweile verheiratet ist. Und Blake Bowles hieß der, nicht Blake Bortles, sondern Blake Bowles, soweit ich weiß. Der war dann später auch noch bei Kiel. Und das fand ich so interessant, weil die Typen sind halt irgendwie, die waren gut, wie Tizi sagt, aber halt nicht zu gut, also gut genug für die NFL. Und weil sie auch vielleicht auch nicht gut genug für die kanadische Liga, so, und dann haben sie gesagt, nee, ich mache jetzt Work and Travel. Das Work and Travel hat ein paar Jahre dann gedauert, aber die haben einfach nur so, um ihren Lebensunterhalt tatsächlich zu verdienen. Ich glaube nicht, dass die viel zurücklegen konnten in der Zeit, aber haben halt dann in, glaube in Mailand gespielt, dann in München, dann in Kiel, und dann ist einer von beiden wieder zurück, der andere ist hier geblieben. Also es, Footballspieler ist kein leichtes Brot, wenn man es nicht in die NFL schafft, das stimmt schon, ja.
Sehr, sehr schön. Ich versuche mal ganz kurz die wichtigen Dinge in der Liga zusammenzufassen. Die bekanntesten Gesichter sind wahrscheinlich die Trainer. Du hast vorhin das schon mit der XFL verwechselt, glaube ich. Daddy, Jeff Fisher, Mike Riley und Todd Haley sind die bekanntesten Headcoaches der Liga, die ja wirklich reingekommen sind. Alle NFL-Vergangenheit, Rams, Titans bei Fisher, Riley bei den Chargers, Todd Haley 3 Jahre bei den Chiefs. Und es gibt eigentlich 2 Spieler, die mir aufgefallen sind. Einmal Jordan Tamu, der war in der XFL letztes Mal der MVP, der stärkste Spieler überhaupt. Der darf da wieder, war nur der 2. Pick hinter einem anderen Quarterback, der eher talentiert aus dem College kommt. Und ein Spieler, den wir in Deutschland kennen aus der ELF, Marjo London, war der Running Back in Köln. Der wird jetzt als Backup hinter Garrett Groshek, der kommt aus der NFL, aus dem Practice Squad von den Raiders und Vikings, wird er versuchen, sich durchzusetzen. Also das wird auf jeden Fall interessant sein. Ich bin gespannt, ob RAN oder DAZN sich noch die Rechte holen. Es könnte auch Sky sein, weil mit NBC und Peacock eben ein Sender dabei ist, der normal über die Sky-Geschichten läuft. Also auch die könnten relativ einfach an die Rechte kommen, meines Erachtens. Daher wird es echt spannend, ob da noch was passiert. Vielleicht holen wir dich mal rein, Chris. USFL, für dich interessant?
Auf jeden Fall. Ich habe das vorhin auch, also ich bin gerade eingestiegen, auf eurer Seite, auf unserer Seite, eurer Seite, gelesen. Und ich freue mich über jedes alternative Football-Programm inzwischen. Also die Zeit, dass einem die Zeit überbrückt. Da sprechen wir auch oft genug drüber, wie wir das eigentlich anstellen können.
So, ich meine, du hast doch jetzt die Major League Baseball, oder?
Ja, die läuft ja leider zu unmöglichen Zeiten. Und da bin ich auch Fan von einem Team. Achso, ja, hier, ne? Das ist zum Vergessen zurzeit.
Aber das muss man für alle Podcast-Zuhörer, Chris hat auf seine Cappy gezeigt.
Genau. Das ist ungefähr so wie New York Giants-Fan sein, sag ich jetzt mal. Sowas in die Richtung. Aber nee, ich freue mich total drüber. Also ich weiß noch gar nicht, wo es das gibt. Hast du ja gerade angesprochen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir das aber auf jeden Fall zulegen. Kann es kaum erwarten.
Ein Thema, was ich da noch einmal hinzufügen würde, wäre Fantasy. Es gibt nämlich USFL Fantasy. Es gibt einmal auf Alt Fantasy. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Detti, du bist ja unser Experte. Gibt es eine Fantasy-Liga, die funktioniert? Mhm. Und das andere, und da will ich eigentlich die Frage in Richtung stellen, ist Dynasty Kings auch ein Anbieter? Und wir werden nicht gesponsert, wir kriegen kein Geld von denen. Das ist keine Werbung. Ich frage ganz offen die Frage, die haben mir so ein Daily-Fantasy-Format, so ähnlich wie Spitch in Deutschland im Fußball, wo man eben für pro Spieltag ganz neue Mannschaften mit einem bestimmten Budget aufstellen kann und dann hofft, Punkte zu holen. Die werden auch die USFL machen, da kann man auch echt Geld draufsetzen, grauenhaft, sowas möchte ich gar nicht bewerben, wenn ich nicht wissen will, wie viel sehr junge Menschen sehr viel Geld damit verloren haben. Aber ist Daily Fantasy etwas, was für euch interessant wäre, oder wäre es am Ende wieder nur sowas wie eben ESPN, Yahoo und so weiter Fantasy, wo man dieses typische Team hat und gegen ein paar andere Leute spielt?
Also Daily Fantasy macht bei einer 8-Team-Liga mit Sicherheit am meisten Sinn, weil du hast einfach zu wenig Spieler. Und wenn du jeden Spieler nur einmal haben kannst, dann macht eine klassische Fantasy-Liga Redraft keinen Sinn. diese Altgeschichte, Alt-Fantasy, das war wirklich, glaube ich, damals bei der Alliance of American Football. Ich weiß nicht, Anna, hast du die auch verfolgt damals? Oder nur die XFL? Oh,
ganz kurz mal, aber die war ja auch irgendwie so nicht lang da. Dann war sie schon wieder weg.
Ja, ohne Zuschauer, glaube ich, auch. Und ganz teilweise ganz fürchterliche Stadien. Da fand ich die XFL deutlich unterhaltsamer.
Ja.
Dann mit diesem, was war das, Washington DC? Die hat noch immer mit diesen Bierschlangen.
Ja, das ganze war ja bei der XFL ganz spannend, wie sie halt die Medien genutzt haben, um die Zuschauer mehr einzubinden.
Ja, genau.
Das war ja richtig cool bei denen.
Was mich da, also sowohl bei der AAF, also bei der Alliance of American Football, als auch bei der XFL, als auch bei der ELF, fassungslos macht, dass sich da keiner hinsetzt und sagt, okay, wir machen jetzt einfach da ein Fantasy-Format, was spielbar ist. Und diese Altgeschichte, wie gesagt, den Typen, das ist wirklich, also ich stelle mir das so vor, das ist ein Typ, der sitzt in seinem Keller, so wie ich, und macht aber sonst nichts anderes, als Excel-Tabellen zu befüllen und während des Spiels dann irgendwie Punkte zu berechnen, wo dann auch Fehler passieren oder dann, vielleicht hat er dann keine Zeit, weil er auf einem Ausflug ist und du hast dann bis Dienstag oder Mittwoch keine Fantasy-Stats. Und das ist eher ungünstig, würde ich sagen. Und so war das damals bei der EAF. Da haben wir wirklich, da habe ich wirklich mal eine halbe Saison und dann war es vorbei. Dann hat er, glaube ich, aufgehört, Fantasy versucht zu spielen. Es war nicht schön. Also ich würde davon abraten. Aber ich wundere mich immer.
Daddy, spielst du in mir trotzdem eine Liga USFL Fantasy?
Nicht bei Alt, auf gar keinen Fall.
Also das, nur Dynasty Kings.
Er hat mich verloren, ja, von mir aus. Ich, Jordan Tamu übrigens, kurze Background-Information noch. Der war Backup von Taylor Heinicke, als Taylor Heinicke letztes Jahr beim Washington Football Team Starter war. Da war der mal Backup und ursprünglich war er aber bei den St. Louis Battlehawks in der XFL Starter und Taylor Heinicke war der Backup. Da gibt es ein schönes Video, wo er, glaube ich, eine Dose Bier vernichtet, also Taylor Heinicke. Gehört zu der Taylor Heinicke Story dazu, dass er nicht mal in der XFL Starter war, aber okay. So, es ist schön. Es sind schöne Stories.
Sehr, sehr schön. Lass uns weitergehen zu den Commanders. Daddy, willst du mal zusammenfassen, was wir in den letzten Tagen bei den Commanders erfahren haben?
Nein, ich würde da das Wort gerne an Tiziana oder Anna übergeben, weil ihr seid Washington Commanders Spezialisten. Ihr habt nämlich über dieses Team schon öfter gesprochen in eurem Podcast.
Ja, Anna, ich weiß nicht, wir können uns auch gerne ergänzen. Wir haben da tatsächlich im Podcast schon öfter drüber gesprochen, weil es leider auch echt immer wieder was zu besprechen gibt. Es wird irgendwie nicht weniger. Magst du vielleicht ein bisschen von der ganzen Toxic Work Environment Geschichte erzählen? Dann kann ich vielleicht das, was aktuell ist, kurz noch aufgreifen.
Genau, also es wurde ja dann gab ja dann Zeitungsberichte eben, wo Frauen sich eben an die Öffentlichkeit gewendet hatten, wie das Arbeitsumfeld da ist, wo ja dann auch veröffentlicht wurde, dass so von den Cheerleadern gewisse Dinge verlangt wurden, dass die da Bilder von sich machen lassen sollten und dann wurden da Bilder untereinander geteilt und war ja alles sehr, sehr fragwürdig. Dann ist ja Dan Snyder so halb zurückgetreten, was ich auch sehr fragwürdig fand, so von wegen, ja, er macht da ja jetzt nichts mehr, hat da seine Finger nicht mehr im Spiel, glaube ich halt auch nicht
seine
dran.
Seine Tochter ist dann reingekommen, oder?
Nee, hat so ein bisschen
Ehefrau.
Okay. Ja. Also so CEO, genau.
Halt alles super fragwürdig. Und ja, dann kam ja immer mehr raus, dann auch wieder E-Mail-Sachen natürlich, weil die NFL da ja gerade so ein paar E-Mails zu lesen hat, die da so geschrieben wurden. Und das Ganze gipfelte dann ja wirklich, dann gab es natürlich das Ganze mit der Namensänderung natürlich, wo ja dann erst war so, nee, sie bestehen auf ihrem alten Namen, dann haben sie irgendwann so einen harten Backlash gekriegt, dass sie dann doch jetzt zu den Commanders geworden sind. Und bevor Tizi erzählt, was jetzt ganz neu passiert ist, was ich super spannend finde, wenn man den Commanders auf Social Media folgt, die schaffen es relativ gut, sobald so ein Scheiß wieder passiert, irgendwas zu veröffentlichen, von wegen, hey, wir sind aber richtig cool und eigentlich das, was da so passiert, das ist gar nicht so schlimm. Also heute zum Beispiel haben sie verkündet, dass eine richtig bekannte Social-Media-Star aus Amerika mit mehreren Millionen YouTube-FollowerInnen so ein Social Media Coordinatorin wird bei ihnen. Und die hat halt zigtausende Fans und also das haben die halt richtig, richtig gepusht und so. Und das ist super spannend zu beobachten, wie sie das jedes Mal machen. Also da kommt irgendeine Scheiße raus und sie veröffentlichen jedes Mal irgendwas von wegen, hey, nee, wir sind richtig cool, wir machen richtig tolle Sachen. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Genau, dann übernehme ich jetzt mal ganz kurz. Es ging jetzt eben im Zuge von dieser ganzen Untersuchung, wo es eigentlich um dieses Toxic Work Environment ging, wo irgendwelche, ich glaube, über 200.000 Dokumente werden da gerade gewälzt, kam jetzt auch noch raus, dass es wohl auch ein Finanzproblem gibt bei den Washington Commanders. Und zwar hat nämlich ein ehemaliger Angestellter, der relativ hochrangig war, jetzt verkündet oder behauptet jetzt, dass es eben so eine Art Finanz, wie kann man das am besten, Betrug stattgefunden hat. Und zwar, dass Ticketeinkünfte wohl nicht richtig abgerechnet wurden. Und das ist deswegen auch prekär, weil circa 40% der Ticketeinkünfte eigentlich an die NFL gehen und die wiederum an das Auswärtsteam dann auch ausgeschüttet werden. Und die haben sie wohl nicht richtig abgeführt. Und Dan Snyder hat schon dementiert, wie so oft. Er dementiert ja eigentlich immer alles und sagt, nee, alles ist gut. Man muss das jetzt weiter abwarten. Es ist jetzt aber auf jeden Fall eine Investigation am Laufen gegen die Washington Commanders und ich glaube sogar auch wirklich gegen Dan Snyder als Person. Also da muss man jetzt abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es gab schon vor einer Woche erste Berichte. Wir hatten da im Podcast auch drüber berichtet. Jetzt ist es wohl alles ein bisschen konkreter nochmal und ja, das ist auch deswegen interessant, weil sich das auch auf den Salary Cap auswirken könnte und das wiederum hat ja dann auch mit Spielerverträgen zu tun, deswegen es ist sehr verschachtelt und wir werden das natürlich weiter beobachten.
Wir bleiben dran,
ja.
Extrem spannend, weil es ist ja auch der Kongress, der da in irgendeiner Form drin ist, die einen Untersuchungsausschuss zu dem Thema haben, was ich sehr absurd finde, in welchen Kreisen das dann plötzlich in irgendeiner Form in den USA läuft. Aber mich hat gewundert, dass der trotzdem einfach so weitermacht. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn sowas rauskommt, dann will man den auch so schnell wie möglich loswerden. Also wie redet da noch keiner drüber, dass der einfach sein Team verkaufen muss? Und die haben alle ganz gut Sitzfleisch, gerade Dan Snyder und es gibt ja absurde Fälle. Ich meine, das mit den Videos oder Bildern war ja bei den Cowboys auch nicht anders. Da kam dann die Meldung, ja, da haben sie Geld bezahlt und das war's. Also keine Konsequenzen, keine Änderungen von irgendwas, sondern ja, da haben wir, also wurde klar, dass die Organisation Geld bezahlt hat, um das irgendwie jemanden zum Schweigen zu bringen und trotzdem passiert einfach nichts. Das ist schon extrem, extrem spannend.
Logisch. Also die schneiden sich nicht ins eigene Fleisch und die hocken da, die 32 Hanseln, und werden sich nie gegenseitig wehtun. Fertig. Und alles, was dann an Strafen oder Konsequenzen folgt, ist halt so Aktionismus, das ist dann Pseudo, um die Medien zufriedenzustellen, ja. Und um halt so zu tun, als ob man was tut.
So ein Feigenblatt, halt ja.
Genau. Ja, genau. Also es ist die Tatsache, dass jetzt theoretisch Dan Snyder daran beteiligt ist, dass der Salary Cap in irgendeiner Art und Weise beeinflusst wurde, weil Ticketverkäufe zurückgehalten wurden, das könnte ihn natürlich wehtun, theoretisch. Aber wir reden halt hier von dem Besitzer. Also ich meine, bevor der fliegt, muss schon einiges passieren. Und es ist ja schon einiges passiert. Bist du großer Dan Snyder-Fan, Chris? Übrigens, noch kurz bevor du antwortest. Chris sitzt hier nach der Show in einem sensationellen Zoe Wees gebrandeten Adidas 80er Jahre Retro. Schaut euch das an.
Was lustig ist, dass beim Fußball haben die Leute immer so auf ihrer Brust dann in klein die eigenen Kürzel stehen. Ich hätte da jetzt eigentlich CR erwartet und nicht ZW.
Nee, das ist ja eine, also ich bin ja hier niemand, sozusagen.
Du bist im Coaching-Staff,
ganz ehrlich. Ja.
Aber habt ihr euren eigenen Musiker Backstage, wo Zoe dann auch gar nicht rumläuft, sondern nur ihr Typen, ja, die im Hintergrund irgendwelche
Kämpfen? Wir haben Jungs und Mädchen getrennt, ja. So wie das ist da hinten. Das ist zum Beispiel der Schlagzeuger Nando.
Ja. Das ist schön im Podcast. Nein, er winkt uns von weit weg rein ins Bild. Ich muss
dazu sagen, sonst hat er eigentlich jetzt schon nichts mehr an. Das ist reine Höflichkeit. Aber deswegen haben wir auch Jungs und Mädchen getrennt. Zoe ist hier nebenan. Die fand das aber gerade sehr witzig, dass ich jetzt so einen Podcast mache. Sie hat mich letztens gefragt, was meine Podcast-Stimme sei. Und ich hatte keine Antwort. Also das muss ich ihr jetzt mal zeigen. Zoe, das ist meine Podcast-Stimme.
Ja. Falls du es hörst, Zoe, natürlich.
Und die Antwort auf deine Frage ist nein. Auch wenn ich nicht sehr, sehr im Thema bin, aus dem, was ich jetzt gehört habe, würde ich sagen, nein.
Dann lass uns gerne weitermachen. Ich habe eine schöne News gelesen heute, dass Baker Mayfield in einem Podcast-Interview gesagt, er fühlt sich insgesamt nicht respektiert und ihm wurde eine Sache gesagt und eine andere passierte. Da, Daddy, du ja immer noch darauf hoffst, dass das der neue Seahawks Starting Quarterback wird, könnt ihr es nachvollziehen und was macht das mit seiner Karriere? Hat er noch eine Chance? Hat er selber Schuld nach den Leistungen der letzten Jahre? Wie seht ihr die Baker-Situation aktuell?
Anna, bitte, sag du mal. Meine Meinung ist bekannt.
Ich wäre tatsächlich kein Fan, wenn Baker Seattle Seahawks kommt, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt tatsächlich auf richtig frischen Wind hoffe und das ist Mayfield für mich halt einfach nicht. Und ich könnte mir halt vorstellen, so gut das gerade ist, was er macht und er wirklich seine Stimme auch nutzt und sagt, wie mit ihm umgegangen wurde, so sehr kann ihn das, glaube ich, schaden, weil natürlich die Teams ja auch immer eher einen pflegeleichteren Spieler haben wollen und halt nicht einen Spieler, der unbedingt an die Presse geht und dann eben solche Dinge erzählt, weil da wurde ja schon sehr viel versucht von wegen, ja, aber so haben wir das ja gar nicht gemacht und so böse wollten wir ja zu ihm gar nicht sein. Und ich glaube, das ist jetzt dann natürlich da wieder eher schlechter für ihn. Aber ich finde es cool, dass man jetzt sieht, dass die Spieler halt immer mehr auch ihre Stimmen nutzen, um das jetzt halt auch über sich selber zu reden, was da passiert. Also ich finde das eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Könnte mir aber eben vorstellen.
Spieler oder die Quarterbacks?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, es ist eine Veränderung, die wir zuerst bei den Quarterbacks sehen werden oder auch jetzt ja schon sehen, weil die sich eher leisten können, so gemein das halt ist. Aber das sind halt so die Spieler, die sehen wir auch bei anderen Quarterbacks, wo die jetzt spielen, die halt Scheiße gebaut haben. So. Deswegen, also ich wäre kein Fan, wenn er zu den Seahawks kommt, aber ich finde es gut auf jeden Fall, dass er da so deutlich ist und dass er da auch erzählt eben, wie da mit ihm umgegangen wurde, was das mit ihm gemacht hat. Finde ich auf jeden Fall wichtig.
Er ist halt First Overall Pick gewesen und er hat die Heisman Trophy gewonnen und er wird jetzt aussortiert und zwar nicht okay, wir traden nicht und danach passiert die andere Geschichte, sondern ihm wird halt Deshaun Watson vor die Nase gesetzt. Und zwar eine Personalie, die sehr, 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 sehr umstritten ist und diskutabel ist. Und du hast den, egal ob man Baker Mayfield jetzt sportlich mag oder nicht, ich sag immer wieder, er war letztes Jahr mehrfach multiple verletzt. Und der wird dir keinen Super Bowl gewinnen, niemals. Aber es ist, er ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Und der Grund, warum ich gesagt habe, für mich macht Seattle Sinn. Nicht im Sinne von, ich würde es mir wünschen, sondern für mich macht einfach Sinn, weil er hat noch ein Jahr Vertrag, hat 18 Millionen garantiert. Und du hast Drew Lock im Haus, dann lass die beiden das ausbetteln. Das ist doch hier Pete Carroll, compete, always compete. Dann lass doch die beiden, steck sie in den Raum, dann sollen sie 18 Mal gegen die Wand werfen und wer dann übrig bleibt und rauskommt, der ist dann Starter. Und den Quarterback für die Zukunft holst du dann nächstes Jahr. Und du kannst dann nach einem Jahr entscheiden, okay, Baker, das passt schon. Du bist tatsächlich ein First-Overall-Pick in einem anderen System. Er war ja immer in der gleichen Franchise mit verschiedenen Headcoaches, klar. Aber dann kannst du es immer noch entscheiden, was du nächstes Jahr machst. Das war immer so der Hintergrund. Und vielleicht, Chris, Kyler Murray hat ja, bezugnehmend auf das, was Anna gesagt hat, dass sich jetzt die Quarterbacks zu Wort melden. Kyler Murray hat ja nichts anderes getan und über seinen Agenten ein 30 Zeilen langes Statement auf getwittert, was ich sehr lustig fand, weil du brauchst eine Brille, um das lesen zu können. Aber okay, es war sehr ausführlich, was er da von sich gegeben hat. Aber er fühlt sich auch nicht wertgeschätzt. Das scheint so ein Trend zu sein. Irgendwie.
Aber nochmal vielleicht eine Frage Richtung Chris, in deine Richtung. Wir haben zwei Quarterbacks, die verfügbar wären. Baker Mayfield auf der einen Seite hat, wenn man sich die Statistiken anguckt, irgendwie 61,6% seiner Pässe angebracht, 92 Touchdowns, 56 Interceptions, so eine knapp unter 90er Passer-Rating, alles so, sagen wir mal, unterer Durchschnitt der Quarterbacks, so zwischen 15 und 20, würde ich sagen, typischerweise in der Saison mit den Statistiken. Und auf der anderen Seite hast du Jimmy G. Wenn man sich die Statistiken anguckt, gerade im letzten Jahr, der eher, sagen wir, fast an die 70% angekommene Pässe, ich glaube 68 irgendwas rankommt, der eine deutlich bessere Touchdown-Interception-Quote ist. Wieso ist der kein Thema in Seattle und Baker ist es auf der anderen Seite? Kannst du das nachvollziehen, Chris?
Ich persönlich empfinde, das klingt so doof, aber Baker Mayfield trotzdem als spektakuläreren Quarterback. Also Jimmy G, finde ich, hat er halt immer ein ganz gutes Team und hat gut mitgespielt, aber der war jetzt für mich nicht der ausschlaggebende Grund, dass das alles so geklappt hat. Aber ich glaube, um da mit Anna mitzugehen, dass Baker nicht so gut nach Seattle passt, irgendwie, das ist ja ein Spieler, der gefühlt immer sehr viel Unruhe mit sich bringt und irgendwie auch, weiß ich, wie viele Werbespots der auch hat, und er macht ja alles Mögliche neben Football anscheinend noch, und ich finde, so ein Spieler passt nicht so richtig zu den Seahawks.
Ihr habt aber auch Ansprüche, muss man sagen.
Ja, eben, hallo, der darf doch eine Werbung machen.
Ja, vielleicht ist das Problem, wenn du so viel Werbung machst, dann musst du auch Leistung bringen, vielleicht ist das das Problem.
Aber, also, weißt du? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich fand auch dieses Aussortieren ist mir sehr sauer aufgestoßen, weil das ist ein Spieler, der gerade in den anfänglichen Jahren, als die Browns wirklich nirgendwo waren, sehr gut gespielt hat und auch abgeliefert hat. Und nicht ohne Grund hat er diese fetten Werbedeals bekommen. Wenn er schlecht gespielt hätte, hätte er die jetzt auch nicht bekommen. Ich finde, nur weil man mal ein, zwei Saisons hat, die vielleicht nicht so Bombe sind und auch verletzt ist und so, wie schnell man abgeschrieben wird und dann wirklich so wie Dreck behandelt wird, das finde ich schon auch echt fragwürdig. Und gerade wie mit ihm umgegangen wurde, jetzt auch mit der ganzen Watson-Geschichte, das verstehe ich schon, dass ihm, ja, dass er da jetzt auch mal seine Position noch klären wollte. Und ich wollte noch eine Sache sagen: Hätten wir jetzt nicht Russell Wilson, ich wäre froh, wenn wir ihn gekriegt hätten in Denver tatsächlich. Weil er ist wenigstens einer, der in der normalen Saison konstant spielt und mit dem du durchaus auch mal die Playoffs erreichen kannst.
Na, weil ihr ja auch nur True Lock hattet, den jetzt wir haben. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Wir hatten in den letzten 10 Jahren gefühlt jeden Quarterback, den du dir vorstellen kannst. Von dem her wäre ich mit dem Baker Mayfield durchaus zufrieden gewesen.
Ich finde übrigens, egal was jetzt mit Baker Mayfield passiert, da ich diese Personalie Deshaun Watson wirklich zum Kotzen finde, wäre es cool, wenn der irgendwo anders hingeht und da total abreißt und die anderen untergehen mit Deshaun Watson. Das fände ich richtig geil. Ja, das wäre ein schönes Spielbuch, finde ich.
Ja.
Ich finde es eigentlich nur schön, wenn Baker Mayfield in irgendeinem Team wieder auf OBJ trifft und sie nochmal zusammenspielen müssen. Ich würde sehen, ob das nochmal funktioniert.
Das wäre schwierig, glaube ich.
Und sein Vater dann Videos macht, dass er nicht angespielt wird, obwohl er frei war. He was open! Das war so.
Übrigens ganz witzig, der gute Baker Mayfield hat ja auch ein Jahr lang bei Texas Tech gespielt, bevor Mahomes da war, und hat da die Air Raid Offense relativ gut umgesetzt, obwohl er als Walk-On in das Team kam. Also er hatte kein Stipendium, er hat selbst für seine Uni bezahlt und trotzdem da spielen wollen. Ganz spannende Geschichte, und ist hinterher rausgegangen, und schon da war der Vater von Baker Mayfield extrem negativ aufgefallen. Also bei Texas Tech haben sie ihn hinterher gehasst, deshalb gab es dieses große Showdown-Match gegen Mahomes, wo die 1200 Yards geworfen haben zusammen und über 100 Punkte gemacht haben, und in Lubbock bei Texas Tech haben sie Baker Mayfield gehasst, weil der Vater so unangenehm war. Das fand ich so witzig, diese ganzen Geschichte mit OBJ und all dem He Was Open, dass auch Baker Mayfield einen Vater hat oder hatte, ich weiß es gar nicht genau, der schon insgesamt sehr, sehr unangenehm war und der genauso merkwürdig offensiv seinen Sohn verteidigt hat, wie das in der Familie Beckham ist.
Ja, ich kenne den Mayfield Senior jetzt nicht. Ich bin da open-minded, oder? Anna, jetzt komm. Anna, wenn er kommt, dann kommt er. Dann geben wir dem Vater auch eine Chance. Also.
Ja, mal gucken, wie der sich dann so anstellt. Ob der dann vielleicht mit Pete Carroll in die Kabine geht und die sich dann kloppen.
Ja. Ich kann rausziehen, das ist bei Pete Carroll ja immer oberkörperfrei.
Nein, das will ich aber nicht.
Er passt sich an. Aber für einen 70-Jährigen.
Das stimmt.
Das muss man schon respektieren. Aber uns fehlt noch eine Kategorie, Daniel, bevor wir dann...
Ich habe noch zwei News vorher, wenn das okay ist.
Ach du je. Okay, bitte.
Ich möchte einmal noch über Socios reden, also Socios. Die sind so ein Token-Anbieter im Fußball. Tizi, du kennst ihn und springst gerade schon fast hoch, habe ich das Gefühl gehabt. Die kommen jetzt in die NFL und wollen wahrscheinlich da ja auch in irgendeiner Form Fan-Tokens, NFTs, was auch immer, Blockchain-Gedöns an den Mann bringen. Machen was mit den Eagles, 49ers. Und ich wollte einfach mal fragen, ist das etwas, was ihr spannend finden würdet für die NFL? Also die gleiche Firma, die auch diese NBA Top Shots gemacht hat, die wird mit der NFL jetzt in nächster Zeit ja auch Sachen veröffentlichen. Werder Bremen, um im Fußball zu bleiben, bei Grün-Weiß, wenn ich das sehe, hat irgendwie heute Abend, glaube ich, NFTs veröffentlicht, gestern Abend, wenn wir rauskommen. Wie seht ihr das? Ist das etwas, was ihr braucht? Ist das was Cooles? Habt ihr Bock, den nächsten Tackle, Touchdown oder die Interception euch zu kaufen? Oder ist das Blödsinn und soll auf keinen Fall in irgendeiner Form stattfinden? Wenn es irgendwo passen würde, wäre es ja in der meistkommerzialisierten Liga der NFL irgendwie sinnvoll, oder?
Ich lasse da gerne den Männern den Vortritt, weil ich kann damit gar nichts anfangen, ehrlich gesagt.
Danke, dann lasse ich den restlichen
Männern den Vortritt. Ich kann damit gar nichts
anfangen. Noch nicht so richtig, was das soll. Ich glaube, ich bin zu alt für den Quatsch, ganz ehrlich.
Ich auch.
Also mich erinnert das immer ein bisschen an Sims oder so. Also es ist irgendwie weird, wenn man sich irgendwelche Gemälde online kaufen kann oder Grundstücke.
Ich habe einen USB-Stick zugeschickt, wo das drauf ist. Ich check das immer noch nicht. Und dann packe ich das in so einen Bilderrahmen mit so einem 15-Euro digitalen Bilderrahmen. Ich check das alles. Ich habe heute gelesen, dass der Drummer meiner allerersten Band macht jetzt in NFTs und ich check's immer noch nicht. Da hat mir irgendjemand den Artikel zugeschickt. Aber
da muss aber nicht mehr drummen vielleicht.
Früher hat man einen Wein gemacht, jetzt macht man einen NFT. So ist das.
Okay, Daniel, ich
ziehe die Frage zurück. Die letzte News, da könnt ihr alle was zu sagen. Das finde ich sehr, sehr schön. Derek Carr hat einen neuen Vertrag unterschrieben, hat mich sehr überrascht. Ist vielleicht aber einfach die letzte Hoffnung dann, dass das jetzt mit den neuen Spielern, die es da gibt, nach oben geht. 121,5 Millionen US-Dollar über 3 Jahre, heißt knapp über 40 Millionen. Ist damit in einem Gehaltsrang mit Stafford und Doug Prescott zu nennen. Hat eine No-Trade-Clause, also die werden ihn auch nicht mehr los in den nächsten 3 Jahren, wenn es wollen. Wahrscheinlich läuft er nur 2 Jahre und hat so ein Jahr noch irgendwie drangehängt. Wie seht ihr das? Ist das verdient? Ist der neue Super Bowl Quarterback der Raiders? Werden die aus der Division rauskommen? Ich meine, Tizi, du musst ja zweimal im Jahr gegen die schwarze Meute spielen. Wie siehst du das?
Mich hat es auch überrascht tatsächlich, aber ich glaube, es war jetzt so ein bisschen so eine Verlegenheitslösung, weil es halt eben einfach auch nicht mehr viele gute QBs gab und der Draft also auch nicht wirklich vielversprechend ist. Ich glaube, die Raiders haben ja auch keinen hohen Pick, soweit ich weiß. Oder wenn es so ist, dann müsst ihr mich bitte unterbrechen, aber ich weiß von keinem. Von dem her, ich meine, er ist okay. Man hat es ja gesehen, letzte Saison, er liefert schon noch halbwegs ab, aber ob man jetzt damit den Super Bowl gewinnt, würde ich jetzt eher nicht sagen. Die AFC West wird ja, da gibst du mir ja recht, glaube ich, mit die spannendste Division nächste Saison. Da geht's richtig rund und deswegen, da sehe ich die...
Ab dem zweiten Platz meinst du, ne?
Ja, genau. Nee, aber auch mit den Chargers, jetzt mit den Broncos, da müssen sich die Raiders echt warm anziehen und ich muss sagen, mit Derek Carr sehe ich sie da echt nicht vorne.
Also ihren Pick haben sie übrigens weggetradet für Davante Adams an 22, ja. Ist der jetzt in Green Bay gelandet.
Genau. Von dem her war das ja dann auch keine Option mehr. Ich meine, für ihn freut es mich irgendwo, weil er wird da wahrscheinlich seine Karriere beenden und verdient jetzt nochmal ein bisschen was. Ist ja auch okay.
Ein Mann, der bis heute noch kein Playoff-Spiel gewonnen hat, Daddy, ist der 121 Millionen für 3 Jahre wert?
Ja, ist er. Weil du keine Alternative hast. Tizi hat es gesagt. Das ist, Derek Carr wird A, immer viel zu schlecht gesehen, meines Erachtens. Und B, ist es die alte Kirk Cousins-Derek Carr-Frage, wobei ich Carr besser finde als Cousins. Aber du hast einen Quarterback, der funktioniert. Jetzt musst du halt ein System finden mit einer guten Defense, mit einem dominanten Laufspiel, das dann dazu führt, oder einem Sensations-Wide-Receiver wie Davante Adams, das dazu führt, dass dem Quarterback das Leben erleichtert wird und dann kann das schon funktionieren. Die Division macht mir aber Sorgen. Das muss ich schon auch sagen. Also,
die Division macht dir Sorgen?
Für die Raiders macht sie mir Sorgen, okay. Weil sie wahnsinnig stark ist. Aber da kann Derek Carr jetzt auch nichts dafür. Also ich finde den Contract völlig logisch. Also keine Einwände.
Anna, wie siehst du das? würdest du dir Derek Carr in Seattle wünschen?
Diese Quarterback-Frage für einen Seattle-Fan ist echt ungewohnt noch ein bisschen. ich weiß nicht, er ist ein okayer Quarterback auf jeden Fall. Ist halt, glaube ich, kein Quarterback, mit dem man dann wirklich, solange man ihn hat, noch in den Rebuild reingehen kann, weil er halt einfach verdammt viel Kapital auch schluckt und halt dazu auch zu gut einfach spielt. Also du kriegst dann keine hohen Draftpicks irgendwie. Und was ich finde, was man bei ihm nicht vergessen darf, der hat jetzt so die letzte anderthalb Jahre unter echt auch scheiß Bedingungen von außerhalb gespielt. Also was bei den Raiders einfach los war, es gab da so einen gewissen Spieler, Antonio Brown, der da so ein bisschen Chaos auch drin verursacht hat. Also da war ja auch viel einfach los. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn es dann wieder ruhiger wird, dass er dann auch wieder dann vielleicht doch nochmal besser wird und man sich dann endlich drauf fokussieren kann, was Detti gerade auch schon gesagt hat, ein System zu finden, was ihn wirklich unterstützt, die Spieler zu finden, die ihn wirklich unterstützen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass da dann vielleicht doch mehr gehen kann, als man bisher gesehen hat, auf jeden Fall.
Ist ein absoluter Leader für mich. Ja. Und wenn du allein die letzte Saison, Henry Rux fährt jemanden tot und ist für immer weg aus der NFL und die beiden waren sich, glaube ich, relativ nah. Ich halte Derek Carr sowieso für einen absoluten Typen, der eine Mannschaft führen kann, schon immer. Mag den wahnsinnig gern, total sympathischer Typ, finde ich. Okay, macht aus ihm keinen guten Quarterback per se, aber ich glaube, dass der, wie gesagt, mit Davante Adams, den er aus dem College kennt, die beiden haben sich selbst dazu verholfen, Second-Round-Picks jeweils zu werden, vor ein paar Jahren. Also von dem her, ich bin gespannt und sehe ihn positiv. Ich will aber jetzt die Kategorie haben, Daniel.
Ich wollte euch noch einen Fakt erzählen aus der XFL, weil ich das so absurd finde. Die XFL hat ja heute ihre Coaches bekannt gegeben. Anna, das hast du vorhin schon erzählt. Da ist ein Anthony Becht oder Becht ist reingekommen, der Head Coach der XFL wird. Der war vorher Trainer der Wiregrass Ranch High School. Das schon finde ich schon absurd, von der Highschool in die XFL zu wechseln. Aber der war nicht Head Coach, sondern der war nur Offensive Coordinator und war davor 12 Jahre NFL-Veteran. Wie kann denn eine Liga einen Offensive Coordinator von einer Highschool, die Wiregrass Ranch Highschool heißt, in die Liga reinholen? Das ist doch absurd, oder?
Bisschen.
Josh McCown war ernsthafter, legitimer Head Coach-Kandidat bei Houston. Über Wochen. Bevor sie sich dann für Lovey Smith entschieden haben, was auch nicht sonderlich kreativ war, aber okay. Also von
aber ich wünsche mir dann eigentlich Philip Rivers als Kandidat in der XFL. Der macht doch auch irgendwie Highschool-Coaching und ist, glaube ich, Head Coach einer seiner neun Kinder. Sehr, sehr schön. Genau, jetzt würde ich gerne dieses Mal nicht zum Anfang, sondern zum Abschluss, Chris, in deine Kategorie kommen.
Locker-Room-Sounds. Mir fällt gerade auf, dass mir der Jingle von Leuten, die ich nicht so gut kenne, richtig unangenehm ist.
Aber hey. Da muss man sagen, produziert von dem sensationellen Zoe Wees und Revolverheld-Bassisten Chris Rodriguez.
Das bin ich.
Im grünen stimmt. Trainingsanzug.
Also. Ich hab mir gedacht, erstmal, also liegt's ja auf der Hand, ne?
Soll ich mal ganz kurz unterbrechen? Es tut mir leid, es ist total unmöglich. Ja? Aber jetzt weiß ich, woran mich der Trainingsanzug erinnert, an Squid Games.
Oh, stimmt! Scheiße.
Ja, anscheinend habe ich überlebt.
Gut. Die ganze Zeit überlegt, irgendwo kommt der mir bekannt vor. Squid Games.
Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt. Wir haben aber Rotes auch eine Rote. Demnächst tragen wir Rote. Licht. Also demnächst sehe ich so aus wie Detti übrigens.
Tizi, wir sehen uns. Wir sehen uns in Augsburg.
Ja, gut, machen wir.
Chris, jetzt aber.
Ich würde mal, damit erstmal die Leute wissen, wovon wir hier die ganze Zeit reden, von Zoe Wees Control draufsetzen. Ne? So. Das ist der Song. Warte, ich kann euch das mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ne? Das habe ich gerade auf der Bühne aufgenommen. Und da muss ich das Handy schnell weglegen, weil ich dann wieder spielen muss. Das ist professionelles Time-Management. Das ist die Hit-Single von Zoe, wo die Kids und auch Erwachsene tatsächlich vor der Bühne völlig ausrasten. Das waren jetzt gerade übrigens so 400 Leute. Dafür war das sehr laut. Und dann setze ich heute mal einfach so ein bisschen, ich nenne es mal Nerd-Kram rauf, den ich mit meinen Musikerkollegen hier immer höre. Wir machen natürlich immer so YouTube-Partys in unserem Tourbus, der hier vor der Tür steht. Und da würde ich gerne einmal von Ben Rector, kennt jemand von euch Ben Rector? Nein, das dachte ich mir. Das ist ein amerikanischer Künstler aus Kalifornien, der einfach total geile Popmusik macht und der macht aber auch so Studio-Sessions, ist ein hervorragender Musiker auch und versammelt immer gute Leute um sich. Wer sich so ein bisschen mit Gitarre spielen da draußen auskennt, kennt Cory Wong. Und die haben in so einer Minneapolis-Session Kids den Song von ihm verwurstet zu fünft. Das ist so richtig... Da spielen einfach fünf Leute richtig geil ihre Instrumente. Das würde ich gerne draufsetzen. Und von der Band Lawrence, Don't Lose Sight. Den Song singt sogar meine kleine 2,5-jährige Tochter schon, weil der so oft zu Hause läuft. Weil die Sängerin etwas jünger aussieht, ist sie immer der Meinung, es sind Kinder, die die Musik machen. Das wäre allerdings wirklich krass. Das sind junge, erwachsene Menschen. Es sind Bruder und Schwester. Die heißen Gracie und... Nicht Trevor Lawrence, sondern irgendein anderer Lawrence. Können beide wahnsinnig singen, können beide krass Instrumente spielen und von denen Don't Lose Sight. Und wer sich richtig die Packung geben will, der guckt sich auf YouTube, das gibt's leider nur auf YouTube, von Don't Lose Sight die Akustikversion an mit noch 8 mehr Sängern und 3 mehr Keyboardern. Das ist total geil. Und sowas hauen wir uns hier den ganzen Tag um die Ohren und gehen dann raus und fragen uns, warum wir nicht genauso geil spielen. Habt ihr noch was? Ihr dürft auch sagen. Die Gäste dürfen ja auch sagen. Ja, ihr da oben, ihr habt ja jede Woche die Möglichkeit.
Nein, ich wollte nur sagen, also, fürs Protokoll, ich habe heute schon was auf die Liste gesetzt, ohne dich zu fragen.
Oha. Was denn? Vielleicht nehme ich es wieder runter.
If I Had a Boat aus dem Soundtrack von dem Film, aus dem Soundtrack des Films Still Alice von Karen Elson. Das ist, glaube ich, so ein britisches Model hauptsächlich oder hauptberuflich, keine Ahnung, die aber auch singt. Und sehr gut, finde ich. Also. If I had a boat. Wenn ich ein Boot hätte, dann würde ich einen Pony kaufen und mit dem Pony auf dem Boot auf dem Ozean fahren oder so ähnlich.
Okay. Welchen Film hast du denn vorgestellt, wenn ich fragen darf?
Still Alice.
Ach so, macht Sinn. Ja, kenne ich nicht.
Warum macht das Sinn?
Weil du es gerade genannt hast.
Ach so, natürlich. Ja. Ja.
Das war's schon von mir.
Ja, Tizi, bitte. Tizi, Anna. Film, ja. Film Musikwünsche.
Musikwünsche. Ich habe heute für mich nochmal Trettmanns Album DIY entdeckt, das ich schon mal eine Zeit lang sehr, sehr viel gehört habe. Und da der Track New York, den mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Aber das ganze Album finde ich ist ziemlich geil.
Stark. Sieht jetzt auch viel cooler aus als das, was ich hier draufgesetzt habe. Lässt mich jetzt uncool aussehen. Aber finde ich richtig gut. Super Typ auch.
Ja, voll.
Ich muss dazu jetzt zu einem kleinen Guilty Pleasure von mir stehen. Ich liebe TikTok, um MusikerInnen zu entdecken, tatsächlich. Und da, was bei mir gerade in Dauerschleife läuft, ist Uncomfortably Numb von, Moment, ich habe es mir auch rausgesucht, Arrows in Action heißen die. Das läuft bei mir hoch und runter und das ist tatsächlich so ein kleines Guilty Pleasure von mir, auf TikTok neue KünstlerInnen zu entdecken und da dann immer wieder coole Musik zu finden.
Cool. Ja. Ich hatte erst Angst, dass es in Tic-Tac-Toe endet, was du gesagt hast, aber das wäre so ein richtiges Guilty Pleasure. Aber hier ist ja alles erlaubt. Ja, cool.
Ich habe mir diese Woche was eher Metaliges an Vinyl geholt, das setze ich aber nicht auf die Liste rauf, das ist, glaube ich, zu böse.
Nando, sag mal noch einen Song, der auf die Liste soll. Los, jetzt. Irgendein Song.
Sexual Healing.
Sexual Healing, wow. So.
Von. Eieiei. Ei, ei.
Ja.
Warum die offizielle nicht? Marvin Gaye-Version oder gibt's da. Will ich die Sarah Connor-Version lieber haben?
Sarah Connor oder Marvin Gaye?
Marvin wer?
Ja, so, Marvin Gaye. Also Sarah Connor setzt mir die auf die Liste, da hört's auf. So, mit solchen Leuten bin ich jetzt seit 2,5 Wochen unterwegs.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Gibt doch einen Kygo-Remix. Ist der was für euch?
Nee, Kygo heißt es wahrscheinlich, ne? Das würde sogar Sinn machen, weil Zoe hat auch einen Song mit Kygo. Aber mach mal Marvin Gaye.
Na gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Sehr schön, dass du noch dabei warst, Chris. Es war eine Freude, mal Backstage in ein Zoe Wees-Konzert zu gucken. Es sieht aus wie eine Berliner Altbauwohnung, wo man gerade kurz vorm Auszug ist. Aber das ist doch schön.
Ich wünschte, ihr hättet euch mehr präsentieren können, aber es ist einfach so langweilig, wie es ist.
Schön, Detti, dass du auch dabei warst und ganz, ganz großes Dankeschön Richtung Women Coverage. Hört euch diesen Podcast an, hört rein, was da, ich glaube auch für jede Woche, jede zwei Wochen, wie oft nimmt der auf?
Genau, alle zwei Wochen.
Genau, Tiziana und Anna, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, hat sehr viel Spaß gebracht. Dankeschön.
Ja, danke.
Danke an euch.
Ciao, ciao.